Ja, wir würden dann anfangen. Schön, dass ihr alle gekommen seid, trotz des schönen Wetters. Und krass, also die roten Salons waren in letzter Zeit schon gut besucht, aber das scheint heute irgendwie eine besonders begehrte Veranstaltung zu sein. Ja, ich freue mich, dass diese Veranstaltung heute stattfindet und der Rote Salon findet dieses Mal in Zusammenarbeit mit der Gruppe Gegenstrom statt. Gemeinsam mit Ihnen haben wir es geschafft, Thorsten Menzel für diesen Vortrag zu gewinnen. Dafür war allerdings nicht so viel nötig. Der hat sich gefreut, dass wir ihn eingeladen haben.
Ich krieg noch Fahrtkost.
Genau, Spaß beiseite. Bevor es losgeht, wollte ich noch ein paar Formalitäten loswerden. Zunächst danken wir dem Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät für die finanzielle Unterstützung. Ohne die könnte dieser Vortrag nicht stattfinden heute. Ansonsten danken wir dem Roten Buchladen für den Büchertisch, den wir da draußen aufgestellt haben. Falls ihr da Bücher oder Broschüren mitnehmen wollt, nach der Veranstaltung wird da auch jemand wieder am Tisch sitzen. Ja, und dann danken wir natürlich dem Kabale-Kollektiv, dass wir immer wieder diese Räumlichkeiten nutzen können. Das ist sehr cool von denen. Ja, das hier ist wie gesagt eine Veranstaltung in der Reihe Roter Salon. Die findet sehr unregelmäßig statt. Wir sehen die Reihe von den Leuten, die das organisieren, auch als Möglichkeit, sich kostenlos halt irgendwie in linker Kritik zu bilden und nehmen das aber auch selber auch als Bildungsveranstaltung wahr. Das heißt, wir haben nicht irgendwie den Anspruch, irgendwas verstanden zu haben und dann so Veranstaltungen zu organisieren, um andere Leute zu überzeugen, sondern um einen gemeinsamen Diskussionsprozess zu initiieren. Deswegen sollte es auch eigentlich in gemütlicher Atmosphäre stattfinden, was jetzt mit der schlechten Luft wahrscheinlich ein bisschen schwer wird. Insofern haben wir uns vorhin dafür entschieden, eine Pause in der Mitte einzubauen. Und genau, dann können alle kurz frische Luft schnappen, ein bisschen über den Vortrag diskutieren und dann geht es nach 10 Minuten dann wieder los. Genau, beim Roten Salon liegt der Fokus auf den Themen, die uns in unserer politischen Arbeit interessieren und begegnen und die wir aber auch für politisch relevant halten. Dabei liegt der Schwerpunkt oder lag der Schwerpunkt bislang und wird wahrscheinlich auch weiterhin liegen auf eine feministische Gesellschaftskritik, die wir eben aber auch immer als Ideologiekritik begreifen. Genau, und damit wäre der Bogen zu dem Vortrag von Thorsten geschlagen, weil er sich aus ideologiekritischer Perspektive mit dem Konzept Nation und Nationalismus auseinandersetzt und da insbesondere das Verhältnis der Linken zu diesen Konzepten. Wir würden die Veranstaltung gerne aufnehmen, auch die Diskussion, wenn jemand nicht auf der Aufnahme landen will, soll die Person das gerne vor dem Wortbeitrag sagen, dann schneiden wir den Beitrag raus. Ja, und wir haben eine kleine Spendendose vom Roten Salon aus, der wird da gerade in die Luft gehalten. Den würden wir jetzt oder nach der Pause rumgehen lassen. Entschuldigung. Nach der Pause rumgehen lassen und wir würden uns freuen, wenn ihr da den einen oder anderen Euro loswerden könntet, damit die Veranstaltungsreihe auch weiterhin stattfinden kann. Und jetzt würde ich Thorsten das Wort übergeben und ja, freue mich, dass du da bist.
Ja. Dann bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich für die Einladung bei beiden einladenden Gruppen. Genau, kurz nochmal zu mir. Ich habe mich eben schon... Ist das laut genug eigentlich, wenn ich so rede?
Lauter.
Lauter. Dann. Okay, ich versuche lauter zu reden. Genau, Thema Nationalismus beschäftigt mich zum einen einfach schon in der politischen Arbeit ziemlich lange. In den letzten Jahren habe ich mich auch sozusagen auf wissenschaftlicher Ebene viel damit auseinandergesetzt. Also ich habe jetzt meine Doktorarbeit geschrieben über die linken nationalistischen Bewegungen in Katalonien und im Baskenland und habe sozusagen anhand von diesem Fallbeispiel versucht, eben den Nationalismus, wie schon gesagt wurde, aus so einer ideologiekritischen Perspektive heraus zu betrachten. Und insofern werden in dem Vortrag sicher auch öfter mal Beispiele aus Katalonien und Baskenland kommen. Es wird aber kein Vortrag sein, der sich jetzt nur damit beschäftigt, sondern allgemein eben mit Nationalismus und dann spezifischer mit linken Nationalismus. Das Bild, was ihr hier seht, das ist wiederum tatsächlich aus Barcelona. Da hat eine linksnationalistische Gruppe Befreiung unmöglich auf die Wand geschrieben und ich fand die Doppeldeutigkeit eigentlich sehr passend auch zu dem Vortrag. Ich freue mich tatsächlich, dass es eine Pause geben wird. Dann habe ich nicht die Sorge, dass ich viel zu lange rede und dann seid ihr nach der Pause wieder total aufnahmefähig. Ich will euch kurz die Gliederung vorstellen. Es wird ein bisschen vielleicht auch für manche Leute langweilig beginnen. Mit was ist Nationalismus, Geschichte des Nationalismus, das wird alles relativ kurz sein. Und dann komme ich eben zu einer kritischen Theorie des Nationalismus oder zu so einem ideologiekritischen Ansatz. wo es um gesellschaftliche, ökonomische Ursachen geht, aber auch um die ideologischen Funktionen. Und im zweiten Teil, der dann nach der Pause stattfinden wird, geht es eben speziell um linken Nationalismus, heißt die antikolonialen nationalen Befreiungsbewegungen, dann eben auch nationale Befreiungsbewegungen heute und im Anschluss daran eben, was das Problem daran vor allen Dingen ist und ob es da eigentlich um nationale oder um soziale Befreiung geht und wo da die Unterschiede liegen. Genau, eigentlich wollte ich zu Beginn euch auch direkt ein Video zeigen von den linken Nationalisten in Katalonien. Da haben wir uns jetzt entschieden, weil es auch relativ lang ist. Das wird so ein bisschen der Pausenfüller oder wenn die Pause vorbei ist, wird das hier laufen. Es lohnt sich, das anzugucken, auch wenn die Musik sehr schrecklich ist. Genau, also erstmal, wenn man sich mit Nationalismus beschäftigt und vor allem eine Kritik daran formulieren möchte, ist es wichtig, dass man eben auch weiß, was Nationalismus überhaupt ist, und die Definition davon ist überhaupt nicht einfach, weil er eben in seiner relativ jungen Geschichte auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen in Erscheinung getreten ist. In der Forschung dazu hat sich durchgesetzt, dass es den Nationalismus eigentlich nicht gibt, sondern ganz viele Nationalismen. Und einerseits hat diese Betonung der Ambivalenz ihre Berechtigung, aufgrund der verschiedenen Erscheinungsformen, aber gleichzeitig wird dadurch eben, werden so gewisse Gemeinsamkeiten, die alle Nationalismen haben, fallen halt eben hinten runter. Und darum wird es mir eher gehen, also um solche, wie ich sie dann nenne, ideologischen Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, nur um nochmal auf diese Unterschiedlichkeit drauf sprechen zu kommen. Also zum Beispiel in Deutschland ist in der Politikwissenschaft nationalistisch eine Kategorie zur Einordnung, also extrem rechten Denkens, und wenn man zum Beispiel eben nach Barcelona fährt oder auch nach Venezuela oder Kuba, sind die Leute, die von sich behaupten, ich bin Nationalist, das ist eine linke Selbstbezeichnung. Und ein anderes Problem ist, dass er eben sowohl als politische Bewegung in Erscheinung tritt, als aber auch als so eine Bewusstseinsform, die werde ich im Laufe des Vortrags nationale Denkform nennen. Und ich denke, dass es eben wichtig ist, dass Nationalismus nicht nur da beginnt, wenn er eben offen oder auch gerade gewalttätig in Erscheinung tritt, sondern dass es einfach eine gewisse Art ist, die Welt zu sehen. Und ich denke, dass zwei bis drei Charakteristika des Nationalismus entscheidend sind. Das eine ist, und das trifft auf alle Nationalismen zu, dass das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Nation der Legitimation von politischen und sozialen Ansprüchen dient. Das fängt an bei der Forderung eben nach Selbstbestimmung in einem eigenen Staat, das Recht, mich für meine Nationalmannschaft freuen zu dürfen, die Forderung, Einforderung eines Arbeitsplatzes, der Schutz der Heimat für Überfremdung und so weiter. Ich komme noch später darauf zu sprechen, dass tatsächlich mit der Zugehörigkeit zur Nation auch durchaus reale Ansprüche verbunden sind. Und ein zweites Charakteristikum des Nationalismus, der nationalen Denkform, ist eben, dass die Menschheit in Völker und Nationen eingeteilt ist, die inhaltlich durch gemeinsame Kultur, Geschichte oder Abstammung bestimmt werden. Das hängt dann immer vom Kontext ab, was davon gerade wichtig ist. Und gleichzeitig werden eben diese Völker und Nationen als handelnde Subjekte aufgefasst, die Geschichte schreiben. Wenn man Nationalismus so auffasst, muss man sagen, dass es nationale Denkform, dass sie hegemonial ist. Also heißt das, Nationale ist das grundlegende Prinzip des 21. Jahrhunderts. Jeder Mensch ist Teil einer oder seiner Nation, ob man es möchte oder nicht. Und Menschen werden eben in erster Linie nicht als Individuen beurteilt, kategorisiert, diskriminiert oder mit Rechten versehen, sondern eben als Angehörige ihrer Nation und einer spezifischen Kultur. Ernest Gellner hatte mal gesagt, ein Mensch braucht eine Nationalität, so wie er eine Nase und zwei Ohren haben muss. Und das ist auch weiterhin der Fall.
Wer hat das gesagt?
Ernest Gellner. Nationalismus und Moderne, ein interessantes Buch. Ich weiß nicht, ob es auf dem Büchertisch liegt.
Nein.
Okay. Genau, Geschichte des Nationalismus, dass eine Nation keine naturgegebene oder vorpolitische Einheit von Menschen mit gemeinsamen angeborenen Merkmalen ist, werde ich den wenigsten wohl hier erzählen müssen, sondern dass es eben eine vorgestellte Gemeinschaft ist, eine Imagined Community, wie es Benedict Anderson ausgedrückt hatte. Also es ist vor allen Dingen ein gesellschaftliches Verhältnis und eine soziale Konstruktion. Es ist ein relativ junges Phänomen, also die Idee der Nation und die Herausbildung von Nationen stehen in engem Zusammenhang mit der französischen und nordamerikanischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Und was tatsächlich auch in der Kritik am Nationalismus oft zu wenig Beachtung findet, ist, dass dieser erst liberal-revolutionäre Nationalismus tatsächlich auf eine Art und Weise eine revolutionäre Bewegung war und auch ein sehr für damalige Verhältnisse fortschrittliches Element innehatte. Und es ging nämlich darum, übersprachlich und ethnisch definierte Grenzen hinweg eine Einheit im Kampf gegen die Herrschenden, also damals Königshäuser, Feudalherren, Adlige zu erreichen. Und es war eine soziale Bewegung, die eben als Ziel sich gesetzt hatte, eine Nation einzurichten. Nicht wie es heute ist, in der Vorstellung, dass es schon immer Nationen gibt und die wollen sich dann selbst verwirklichen in einem Staat, sondern es ging darum, diese Nation einzurichten. Eben mit dem Ziel, Menschen, die damals untertan waren, unabhängig kultureller und ethnischer Herkunft zu gleichen und freien Bürgern zu machen. Im damaligen Liberalismus tatsächlich nur Bürgern und nicht Bürgerinnen. Und diese sollten sich bewusst und in freier Entscheidung selbst eine rationale Ordnung des Zusammenlebens geben. Ohne Frage war diese Emanzipation damals natürlich trotzdem sehr begrenzt. Also zum einen eben wurde Frauenwahlrecht erst in den meisten Ländern erst Anfang des 20. Jahrhunderts eingerichtet. In den USA war die nationale Bewegung ein Projekt von den weißen Nachkommen der europäischen Einwandererfamilien und da wurde eben auch dieses Projekt der Nation auf dem Rücken der schwarzen und sogenannten indianischen Bevölkerung ausgetragen. Und gleichzeitig, da geht es dann später auch noch drum, war das natürlich auch ein Instrument, die Herrschaft zu legitimieren von eben den bürgerlichen Eliten, die damals die Trägerschichten dieser nationalen Bewegung waren. Und wenn man sich die Diskussion, die damals in der Ständeversammlung während der Französischen Revolution stattgefunden hat, anguckt, ist es tatsächlich sehr interessant, weil es da einige Diskussionen gab, ob man nicht auch das Privateigentum abschaffen müsste und das aber natürlich das Bürgertum zu verhindern wusste. Ja, der revolutionäre Charakter dieser Idee der Nation oder des Nationalismus, der hielt nicht lange an. In Verbindung damit ist dann eben auch der deutsche Nationalismus entstanden als so ein rückwärtsgewandter Aufstand und Produkt der Gegenaufklärung, der sich eben explizit in Abgrenzung zum französischen und nach Meinung der deutschen nationalen Bewegung gleichermaßen jüdischen Konzept der Nation entwickelt hatte. Die deutsche Idee der Nation war eben eine völkische Schicksalsgemeinschaft mit erblichem Charakter, ohne die Möglichkeit des Individuums ihr beizutreten oder sie zu verlassen. Und demgegenüber stand eben das französische Konzept, also die Vorstellung einer für jeden zugänglichen Willensgemeinschaft, die sich tagtäglich neu über die Ordnung des Zusammenlebens einigt. Da gibt es diesen berühmten Satz, die Nation ist ein tägliches Plebiszit, also heißt eben eine tägliche Volksabstimmung. Also zusammengefasst kann man sagen, dass es so der Unterschied war zwischen Abstimmungsgemeinschaft und Abstammungsgemeinschaft. In der Forschung wird es dann mit Kulturnation und Staatsnation unterschieden. Und hieraus resultiert auch die begriffliche Unschärfe beim Begriff des Volkes. Also Volk war ursprünglich eben eigentlich auch ein demokratischer Begriff und Volk hatte die Masse der Bevölkerung in Abgrenzung zu den Eliten bezeichnet. Und der deutsche Volksbegriff war dann eben dieses ethnische, rassische Konzept, was dem entgegengestellt wurde. Diese Unschärfe, die führt sich heute fort, gerade außerhalb sozusagen des deutschen Sprachraums, weil der Volksbegriff da, also er ist nicht immer eindeutig zuzuordnen, wie er jetzt gemeint ist. Da muss man dann auch in der Kritik an linken Nationalisten oft mal aufpassen. Ja, im 19. Jahrhundert hat sich die Bedeutung der Nation immer eben mehr in Richtung Kulturnation verschoben. Also da ist so Völkerfrühling, Erwachen der Völker sind so die Begriffe, die da gefallen sind und dass plötzlich die ganzen Gesellschaften merkten, oh, eigentlich sind wir doch auch ein tausendjähriges Volk und müssen jetzt unser Recht auf einen eigenen Staat durchsetzen. Heißt, Ethnie, Kultur, Sprache und Abstammung wurden zu den Merkmalen von Nationen und das revolutionäre Element des Nationalismus für die demokratische Transformation der Gesellschaft wurde eben bald von so kulturalisierenden und auch rassistischen Grenzziehungen im Namen der Nation verdrängt. Ludovico hat mal gesagt, dass er sich vom jugendlichen revolutionären und zeitweise emanzipatorischen Heroen zum bloßen Zulieferer der Totengräber entwickelt hat. Und das konnte man dann besonders deutlich im Ersten Weltkrieg beobachten. Und die Folge des Ersten Weltkrieges, wo der Nationalismus gerade erst für mehrere Jahre seine brutalste Seite gezeigt hatte, war eben nicht, sich davon abzuwenden, sondern ganz im Gegenteil wurde mit der Wilsonschen Friedensordnung das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung zur internationalen Norm erhoben und damit eben auch das sprachlich und ethnisch definierte Nationenkonzept. Und das hatte wiederum massenhafte Vertreibung, Umsiedlung und Unterdrückung von Minderheiten zur Folge. Und bis heute beruht die politische Weltordnung auf dem System souveräner Nationalstaaten und eben diesem international anerkannten, Zitat, Recht der Völker und Nationen auf Selbstbestimmung. Deswegen kann man heute meiner Meinung nach von einem völkischen Alltagsverständnis sprechen. Also natürlich gibt es Unterschiede, die wichtig sind, und Grenzen der Staatsbürgerschaft und nationaler Zugehörigkeit haben sich in den letzten Jahrzehnten und auch Jahrhunderten stark verändert, was aber eben im Grunde immer nur diese äußere Grenze verschoben hat. Also die Konstruktion eines nationalen Wir in Abgrenzung zum anderen verläuft in erster Linie weiterhin anhand ethnischer und kultureller Merkmale der Zugehörigkeit. Man sieht es auch im Sprachgebrauch, dass dann nicht mehr von Rasse die Sprache ist, sondern heutzutage von Kulturkreisen. Anstatt von reinem Blut werden eben Sprachquoten und Leitkultur gefordert. Und statt dass man von Ausländern und Ausländerinnen redet, heißt es Menschen mit Migrationshintergrund. Und dabei wird vergessen, dass wir den alle haben. Deutlich hat man auch dann wieder diese gleichbleibende Definition von Nationen gesehen beim Zusammenbruch des Ostblocks Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da war viel die Rede vom Völkergefängnis Sowjetunion und dass das sozusagen eine ganz natürliche Entwicklung wäre, dass sich jetzt diese ganzen einzelnen Nationen doch wieder in einem eigenen Staat zusammenfinden. Und dieser Begriff des Völkergefängnisses, der war bereits schon mal 150 Jahre vorher aufgetaucht, als eben dieses Erwachen der Völker und der Völkerfrühling stattgefunden hatte und sich die Gesellschaften aus den west- und mitteleuropäischen Dynastien herausgelöst hatten. Es bleibt also festzuhalten, dass das nationale Prinzip seit seinem Aufkommen vor gerade mal etwas über 200 Jahren alle gesellschaftlichen Umbrüche, Revolutionen und Kriege maßgeblich bestimmt hat. Einerseits und andererseits als Grundkonstante sämtliche grundlegenden globalen Transformationen, also Migration, Ende der Blockkonfrontation, europäische Integration, zunehmende Globalisierung, all das hat dieses nationale Prinzip überstanden. Und offenbar haben eben weder die Millionen Toten der beiden Weltkriege noch die brutale Erfahrung des Nationalsozialismus und eben auch nicht die wissenschaftliche Dekonstruktion der nationalen Mythen, die ja sehr ausführlich betrieben wurde, der Hegemonie des Nationalen etwas anhaben können. Also Nationalismus scheint aufklärungsresistent zu sein. Ist es jetzt eigentlich laut genug?
Ja. Komm, bist du schnell.
Okay. Ich habe ja im Grunde zwei Vorträge, ich kann mir Zeit lassen. Was zugleich wichtig ist, gerade für den Vortrag heute Abend, ist, dass die Attraktivität dieses Prinzips ist klassenübergreifend. Also heißt, die Arbeiter und Arbeiterinnen haben auf den Schlachtfeldern und in den Pogromen eben oft genug bewiesen, dass sie eben doch ein Vaterland haben und zeigten so die Schwachstellen der klassischen marxistischen Theorie auf. Also Tom Nern hat mal vom historischen Versagen des Marxismus geredet. Und Nationalismus ist also eben nicht nur ein bürgerliches Klassenbewusstsein, wie es Marx und Engels vermutet oder auch beschrieben hatten, und gleichzeitig nicht nur ein rechtes Phänomen, sondern Nationalismus führt in seiner Geschichte sowohl zur Befreiung als auch zum Massenmord, zur kollektiven Einforderung gleicher Rechte, als auch eben zur Verweigerung dieser Rechte gegenüber anderen Kollektiven. Das heißt, Demokratisierung und Aggression und so eine Weltverbrüderungsrhetorik und Xenophobie gingen im Nationalismus von Beginn an zusammen. Und eine Kritik daran müsste, und wieder Tom Nern zitiere ich hier, beide Pole des Dilemmas umspannen und einen Rahmen schaffen, der diese Widersprüche verständlich werden lässt. Und ich denke, die beste Idee, um das eben zu schaffen, ist, Nationalismus aus einer ideologiekritischen Perspektive zu betrachten. Also so als Grundthese, wenn man so möchte, heißt das, Nationalismus als ein modernes Phänomen zu betrachten, dessen Entstehung und Fortbestand in den gesellschaftlichen Verhältnissen der Moderne begründet liegt. Also bei den auch überall zu beobachtenden nationalistischen Bewegungen oder eben auch nationaler und ethnischer Identifikation handelt es sich nicht um einen bloßen Rückgriff auf nationale und ethnische Denkmuster, sondern um einen gesellschaftlichen Prozess, der aus der Moderne selbst hervorgeht. Im Sinne der Ideologiekritik denke ich daher, dass es wichtig ist, Nationalismus als eine Ideologie anzusehen, also eine objektive Nötigung, die in der Organisation der Gesellschaft selbst angelegt ist. Und das heißt, dass der Nationalismus sozusagen gewisse Funktionen erfüllt, was jetzt nicht im Sinne einer reinen Ableitung aus den ökonomischen Verhältnissen zu verstehen ist, sondern dass er sowohl auf einer objektiven als auch auf einer subjektiven Ebene Funktionen erfüllt. Und auf die werde ich jetzt so ein bisschen näher eingehen. Genau, die objektive Ebene ist also vor allen Dingen der Zusammenhang Kapitalismus-Nationalismus. Da ist es ja so, dass bereits eben beim Aufkommen der nationalen Bewegung Ende des 18. Jahrhunderts es auch ökonomische Ursachen dafür gab. Also der stand im engen Zusammenhang mit der Industrialisierung, der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise und damit auch mit dem Aufkommen des Bürgertums, die eben ganz spezifische kapitalistische Interessen hatten, die sie in der Gesellschaftsstruktur, wie sie damals vorherrschte, nicht durchsetzen konnten. Also Nation ist, und da sind sich von Marx bis Adorno die meisten linken Theoretiker und Theoretikerinnen einig, eine notwendige Begleiterscheinung der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft. Genau, habe ich mal noch ein Adorno hingepackt, um schlau zu wirken. Auch Adorno hat es als spezifisch bürgerliche Organisationsform bezeichnet, weil eben zur Einrichtung eines funktionierenden nationalen Wirtschaftsraumes es der Standardisierung und Homogenisierung der Bevölkerung bedurfte. Er hat das weiter ausgeführt mit dem Zitat: Erst die Idee der Nation machte eine rationale Organisation nach dem Tauschprinzip von größeren Bevölkerungskomplexen möglich. Ernest Gellner, der schon mal kurz dran kam, wiederum sprach auch selber von der objektiven Notwendigkeit kultureller Homogenität. Und das heißt also, dass diese ganzen Sachen wie Bildungssystem, Sprachpolitik, Wehrdienst, all das vor allen Dingen auch die Aufgabe hatte, eben diese nationale Einheit zu schaffen und die Leute zu homogenisieren. Gleichzeitig entwickelten sich die Nationalstaaten zu den Grundpfeilern des Weltkapitalismus, also sie stellten und stellen bis heute den politischen Überbau des globalen Kapitalismus dar, also den Rahmen für den kapitalistischen Wettbewerb, und den wiederum müssen sie auch innerhalb der Nation sicherstellen. Sie sind also, der Nationalstaat ist der Rahmen für den Wettbewerb freier und gleicher Rechtssubjekte. Und das bedeutet eben zugleich, dass bürgerliche Freiheit und Gleichheit, also heißt Rechtsstaatlichkeit, nicht nur eine demokratische Errungenschaft war, sondern eben auch eine notwendige Bedingung für die Ausbreitung des Kapitalismus. Ja, und bis zum heutigen Tag sind Nationalstaaten eben die einzig legitimen Akteure im Weltmarkt, auch wenn es irgendwelche sogenannten multinationalen Unternehmen gibt, deren Umsätze die von manchen Volkswirtschaften weit übersteigen, sind sie halt weiterhin die, die die politischen Rahmenbedingungen stellen. Und damit hängt auch wiederum zusammen, dass sich eben Globalisierung und Nationalismus nicht widersprechen, sondern sich eher gegenseitig bedingen. Also die fortschreitende Globalisierung, die sogenannte, also heißt die Transnationalisierung wirtschaftlicher und politischer Beziehungen, hat eben keinen Weltstaat entstehen lassen, sondern ganz im Gegenteil unzählige neue Nationalstaaten produziert. Seit 1988 hat die Zahl der souveränen Nationalstaaten um 20% zugenommen. Und wie die aktuellen Diskussionen in Katalonien und Baskenland zeigen, spricht auch nichts dagegen, dass in nächster Zeit noch weitere dazukommen. Gleichzeitig ist eben für das erfolgreiche Funktionieren dieser Nationalstaaten auf dem Weltmarkt ein innerer Zusammenhalt nötig. Also heißt es, Bedarf der nationalen Identität und Loyalität. Denn ohne diese Loyalität und Opferbereitschaft und die Überzeugung, dass wir alle in einem nationalen Boot sitzen sozusagen, wären eben weder Kriege zu führen, noch wären die Leute in Massen dazu bereit, auch nur Lohnkürzungen, Steuererhöhungen oder Ähnliches zu akzeptieren. Und hierin besteht eben eine der wesentlichen Funktionen der nationalistischen Ideologie, wie man das jetzt im Zuge der Weltmeisterschaft auch lesen konnte, damit aus 80 Millionen ein Team wird. Ich glaube, Bitburger war das. Das ist eben eine sehr wichtige Funktion des Nationalismus, die man als Herrschaftslegitimation auch bezeichnen kann. Und das ist sozusagen das, was den Nationalismus ausmacht, dass er Herrschaft legitimiert, indem er die ganz persönlichen Interessen von einigen wenigen als das nationale Interesse darstellt und damit letztendlich als das ganz persönliche Interesse wiederum von allen, die zu der Nation gehören. Also wie es Horkheimer, ich werfe immer mal so bekannte Namen rein, formuliert hat, der Nationalismus steht im Gegensatz zum Wohl der Gesellschaft, obwohl er das Wohl des Ganzen als seine Parole ausgibt. Und aus diesem Grund ist es eben auch gerade für demokratische Staaten diese organisierte nationale Identitätsbildung wie in solchen Du bist Deutschland-Kampagnen unglaublich wichtig, weil er darauf angewiesen ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich mit dem Ganzen identifiziert und zugleich in ständiger Sorge um das Kollektiv ist. Und das heißt, Herrschaft wird eben gerade durch dieses Konzept der Nation verinnerlicht. Es ist gar nicht mehr nötig, auch wenn das ja weiterhin passiert, sie mit Zwang und Gewalt auszuüben, sondern die Menschen fügen sich schon von ganz alleine. Wie ich aber schon zu Beginn gesagt hatte, bin ich der Meinung, dass sich Nationalismus nicht einfach nur starr aus der Ökonomie erklären lässt, sondern dass es eben auch diese subjektive Ebene gibt, dass er gewisse ideologische Funktionen für die einzelnen Menschen erfüllt. Ich werde jetzt versuchen, in so ein paar Sätzen nochmal die Grundgedanken der Ideologiekritik zusammenzufassen. Also die Ideologiekritik baut ja darauf aus, dass die bürgerliche Emanzipation eben nur eine begrenzte oder eine missglückte war. Also heißt, die Forderungen, mit denen revolutionäre Nationalisten gegen die Aristokratie auf die Barrikaden gegangen waren, sind eben nie erfüllt worden. Also Herrschaft, die personalisierte Herrschaft wurde zwar abgeschafft, aber sie wurde eben in ein unpersönliches Zwangssystem transformiert, in dem Freiheit und Gleichheit nur als formales Prinzip existieren. Und trotz bürgerlicher Freiheit und Gleichheit sind die Menschen eben weiterhin Zwängen ausgesetzt. Sie sind weder frei noch gleich und müssen immer wieder aufs Neue erfahren, dass auch harte Arbeit keineswegs direkt an die Spitze führt. Und selbst die Leute, die ganz oben stehen, sind halt weiterhin diesen Zwängen ausgesetzt. Zugleich gibt es in der allumfassenden und zugleich kaum greifbaren Herrschaft des Kapitals eben keine Schuldigen mehr. Und diese schwer durchschaubare und frustrierende Realität, also die sich eben vor allen Dingen durch abstrakte Herrschaft und, wie es Marx ausgedrückt hat, den stummen Zwang der Verhältnisse ausdrückt, ist die Grundlage moderner Ideologien. Ideologien dienen also der Rechtfertigung der bestehenden Verhältnisse, ebenso wie der Erklärung fortwährender Ungleichheit, und sollen den grundlegenden Widerspruch des Kapitalismus auflösen, also die Gleichheit in der Theorie mit der Ungleichheit in der Praxis zu vereinen. Also dieses als Erklärungsmuster ist so eine Funktion, die auch der nationalistischen Ideologie inne ist. Eine andere Funktion ist die Sinnstiftung, und da muss man auch wieder gucken zur Entstehungszeit von Nation und Nationalismus. Wie schon gesagt, fand die eben parallel zur Industrialisierung statt. Gleichzeitig auch war es die Zeit der Aufklärung, der Säkularisierung, und damit verbunden war ein tiefgreifender sozialer Wandel. Also heißt, gewohnte Familien- und Gesellschaftsstrukturen wurden aufgelöst, aus Gemeinschaft wurde eben Gesellschaft. Dazu kam die Entfremdung von der eigenen Arbeit durch die Industrialisierung. Zugleich war es das Ende der alten feudalen Herrschaftsstrukturen, also heißt das Ende durchsichtiger, personalisierter Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnisse. Damit einherging aber auch, dass die Religion von der Säkularisierung ihrer Funktion beraubt wurde, die sie bis dahin innehatte, als das bestimmende Ordnungsmuster. Und es fand also eine Entzauberung der Welt statt, wie das manche Autoren genannt haben. Und deswegen war sowohl eine neue Herrschaftslegitimation, davon hatte ich es ja schon gerade, als auch eine neue Sinnstiftung nötig. Und die Nation als politische Religion der Moderne war eben sehr gut geeignet, diese Lücke zu füllen. Also heißt, diese unangenehme Erkenntnis der realen Bedeutungslosigkeit im rationalen Zeitalter, wo man eben nicht mehr aufgrund von zum Beispiel religiösen Vorstellungen seinen Platz in der Welt gefunden hatte, die wird in der Nation aufgefangen durch die Einbettung des Einzelnen eben in so einen Melting Pot jahrhundertealter Mythen, Traditionen, Geschichte und Kultur. Also man wird Teil eines überzeitlichen Kollektivs, und diese Zugehörigkeit beginnt weit vor der Geburt und endet noch nicht einmal mit dem Tod. Also man wird Teil der Weltgeschichte, und das Tolle am Nationalismus ist dabei, dass man noch nicht mal etwas dafür tun muss. Und ich finde, genau, ein Zitat von dem offiziellen Song zur letzten WM: Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Und das Lied hieß Waving Flag. Und ich finde, das bringt das sehr gut auf den Punkt, diese Funktion der Sinnstiftung, die eben allein das Schwenken einer Flagge seiner oder ihrer Nation beinhaltet. Horkheimer hat mal gesagt, je weniger das Individuum im bürgerlichen Sinne noch eine Funktion hat, desto größer wird das Bedürfnis nach Gemeinschaft, und dieses Bedürfnis könne nur durch das Bekenntnis zur Nation befriedigt werden. Für den Durchschnittsmenschen gibt es keine Alternative. Wichtig ist dabei aber, und das kann wiederum erklären, warum die Idee der Nation sich von diesem demokratischen Konzept zu diesem ethischen Konzept hin entwickelt hat, dass diese Funktionen eben nur möglich sind durch die Hinzunahme dieses ethnischen Moments. Also als politische Idee einer rationalen Ordnung, die nur auf dem gemeinsamen Willen ihrer Mitglieder beruht, war Nationalismus eben nicht in der Lage, diese mystisch-emotionale Lücke zu füllen, die die Religion hinterlassen hatte. Diese ideologischen Funktionen sehe ich als einen Hauptgrund an für eben die Aufklärungsresistenz des Nationalismus und warum es eben auch in der Kritik nicht ausreicht, einfach zu sagen, das ist doch alles Quatsch und Nation ist doch eine Erfindung und sozial konstruiert und man zeigt das den Leuten auf und dann haben sie das irgendwie alle auf dem Schirm. Das würde eben dieser ideologischen Funktion des Nationalismus widersprechen. Weiterer Grund ist das, was man als den wahren Kern des Nationalismus bezeichnen kann. Und das ist eben auch wieder so eine Anknüpfung an die Ideologiekritik, dass Ideologien sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie eben das Falsche mit dem Wahren verschränken. Und beim Nationalismus besteht dieser wahre Kern zum einen darin, dass die Nation, auch wenn sie ursprünglich eine soziale Konstruktion war, eben auch eine reale Fiktion ist. Also das heißt, sie ist eine soziale Tatsache. Es ist nicht nur eine gefühlte nationale Zugehörigkeit, sondern es ist eine ganz konkrete nationale Zugehörigkeit, die sich eben in der Staatsbürgerschaft manifestiert. Also man kann sagen, dass der Glaube an die Nation sich ganz real in den Institutionen moderner Staatlichkeit ausdrückt. Und dazu gehören eben Staaten, Grenzen, Nationalökonomien, Pässe oder allein auch schon die Fahne, die hier am Rathaus hängt. Das Ideologische wiederum liegt eben darin, dass dieser menschliche oder soziale Ursprung der Nation als gesellschaftliches Verhältnis vergessen wird und ignoriert wird. Und stattdessen wird eben die nationale Ordnung als eine zweite Natur aufgefasst, als ob das wäre, mit dem ich gar nichts zu tun habe und was ja schon immer da war. Wobei die einzelnen Menschen diejenigen sind, die das tagtäglich reproduzieren, dadurch, dass sie eben sich darauf einlassen. Auf einer weiteren Ebene besitzt aber die Nation auch noch einen wahren Kern. Denn erst die nationalstaatliche Zugehörigkeit verleiht einem Rechte. Also Staatenlosigkeit bedeutet eben erst eine Rechtlosigkeit. Menschenrechte sind mal platt gesagt eine nette Idee, aber es gibt kaum jemanden, an den man sich wenden kann, um sie dann konkret und juristisch durchsetzen zu lassen. Und Hannah Arendt hat es mal ausgedrückt, dass eben die nationale Zugehörigkeit weit mehr Schutz bietet, als die bloße Eigenschaft, ein Mensch zu sein. Und das bedeutet also in der Nation, und das ist wiederum auch wichtig in Bezug auf nationale Befreiungsbewegungen und solche vermeintlich linken Nationalismen, ist Emanzipation und Unterdrückung dialektisch miteinander verschränkt. Also das bedeutet, erst durch die Unterordnung der Menschen unter das Zwangskollektiv der Nation emanzipieren sich die Menschen, und zwar eben aufgrund dieser historisch engen Verbindung von Demokratie und Nationalstaat. Und bis heute stellt eben der Nationalstaat den Geltungsbereich der Bürgerrechte dar und gleichfalls auch den Rahmen politischer Partizipation. Und das ist wiederum auch das Dilemma von kollektiver politischer Subjektivität in der Moderne, denn historisch gesehen hat erst die Nation sozusagen Demokratie im Sinne von Volkssouveränität möglich gemacht und gleichzeitig ist aber eben die Nation wurde anhand von Kategorien bestimmt, die wiederum die Grundlage für unzählige Gewaltakte waren. Und genau, das ist der ideologische Charakter von Nationalismus und eben diese Gleichzeitigkeit von Emanzipation und Unterdrückung, die meiner Ansicht nach die Hauptursachen sind, dass er eben weiterhin so eine Anziehungskraft und Wirkmächtigkeit besitzt. Das eben auch für Linke. Und jetzt wäre ich an dem Punkt, schon die Pause zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja? Dann machen wir mal 10 Minuten Pause. Und ich hoffe, ich sehe die meisten gleich wieder.
Dann geht's erst nicht. Und ansonsten machen wir jetzt den Film an und wir haben leider nur die Laptop-Boxen am Start. Deswegen wäre es gut, wenn alle ein bisschen leise wären.
Nee. Leise muss man nicht sein.
Und die Musik ist doch so schön.
Ja. Ja, das reicht vielleicht auch. ja, das sage ich auch dazu in WIC. Was insofern eine spannende Geschichte ist. Also vielleicht erstmal die Musik, die ihr gehört habt, war Oberen Pass, die vielleicht auch manchen Begriff ist. Die sind auch regelmäßig in Göttingen zu Besuch. Das ist eine linksradikale katalanische Band tatsächlich. Also wenn man jetzt mal dieses Nationalistische wegnimmt. Diese ganzen verschiedenen Fahnen, die ihr gesehen habt, das ist auch so ein bisschen, es gibt eben ganz verschiedene Strömungen im katalanischen Nationalismus, die, die jetzt nur den roten Stern hatten, das sind sozusagen die Linksnationalisten im Sinne von, sie wollen auch ein sozialistisches Katalonien einrichten. Dann war noch diese mit dem blauen Dreieck und dem weißen Stern, die wollen erstmal nur die Unabhängigkeit und wissen noch nicht so genau, was danach kommen soll. Und diese gelbe einfach mit den vier roten Streifen ist eben die katalanische Flagge. Was ich schon zu Beginn meinte, dass so eine Unterscheidung von links-rechts und Nationalismus wenig Sinn macht, zeigt sich da eben sehr eindrücklich und eben auch, weil dieser Film in Vic gedreht wurde. Das ist, wie man gesehen hat, eine sehr mittelalterliche Stadt in Katalonien, die aber eigentlich aus einem anderen Grund in den letzten Jahren immer wieder in den spanischen Medien war, weil das nämlich auch die einzige Stadt Kataloniens ist, wo es eine offen rassistische, fremdenfeindliche, nationalistische Partei gibt, die Plataforma per Catalunya. Die sind da entstanden und sitzen damit im Stadtrat. Und da kann man ausgehen bei diesem Videodreh, dass der Stadtrat auch definitiv daran beteiligt war und das unterstützt hat. Was wiederum die ganzen Linknationalisten vor Ort offensichtlich nicht interessiert hat, weil es geht ja um die gemeinsame Sache. Das war eigentlich genau das Video, was ich am Anfang zeigen wollte. Man sieht auch, welche Bedeutung Tradition, Kultur und Ähnliches auch dort im linken Nationalismus einnimmt. Ich fange aber jetzt erstmal wieder 200 Jahre vorher an. Und zwar, um auch diesen Nationalismus verstehen zu können, muss man so ein bisschen in die Geschichte von dem linken oder eben revolutionären Nationalismus reinschauen. Und die begann, auch wenn ich, wie ich gesagt hatte, ja bereits dieser französische Nationalismus auch einen revolutionären Charakter hatte, eigentlich eben mit diesem antikolonialen Nationalismus, also der nationalen Befreiungsbewegung. Die kann man in zwei Phasen unterteilen. Die eine war eben bereits Ende des 18. Jahrhunderts, Übergang zum 19. Jahrhundert, die Unabhängigkeitskämpfe in Lateinamerika. Und da ist es insofern spannend, was mir zumindest irgendwie bis vor kurzem noch nicht bekannt war, ist, dass also die zweite Nationalstaatsgründung auf amerikanischem Kontinent war Haiti. Und Haiti war zu der Zeit eine französische Kolonie. Und dort war sozusagen die Einrichtung des Nationalstaates tatsächlich das Produkt einer sozialen Revolution, und zwar von den schwarzen Sklaven. Und das ist eigentlich einmalig in der Geschichte der Nationalstaatsgründung. Die haben sich eben gegen die französische Kolonialherrschaft aufgelehnt, haben mit Aufständen angefangen und haben es tatsächlich geschafft, eine Revolution durchzuführen, bis sie dann 1804 oder 1805 Haiti als unabhängigen Staat proklamieren konnten. Im Anschluss haben sich dann die ganzen anderen Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika gegründet. Das ist dann mit so Namen wie Simón Bolívar, José Martí und so verbunden. Und 1825 war dann eigentlich der komplette lateinamerikanische Kontinent von der Kolonialherrschaft befreit. Und auch hier sah man wieder diese Ambivalenz, die es eben auch schon zur Zeit der Französischen Revolution gab. Also die Unabhängigkeitsbewegungen, die im Anschluss an Haiti entstanden waren, waren alle getragen von dem Bürgertum, was eben aus den Nachfahren der spanischen Einwanderer bestand. Und das war zum einen zwar mit dem Ziel verbunden, sich von Spanien zu lösen, und da ging es vor allen Dingen um wirtschaftliche Interessen dieses Bürgertums, aber es ging vor allen Dingen auch darum, solche sozialen Revolutionen, wie sie in Haiti stattgefunden haben, zu verhindern. Also Simón Bolívar, der von Kuba, Venezuela und allen anderen Befreiungsbewegungen hoch gelobt wird, hat selber mal gesagt, eine Negerrevolution sei tausendmal schlimmer als die spanische oder Abhängigkeit von Spanien. Und das war eine explizite Begründung, um eben diese Unabhängigkeitsbewegung anzuführen und die Leute eben in dieses nationale Boot mit reinzuholen und denen zu sagen, nee, müsst ihr ja gar nicht machen, wir geben euch Bürgerrechte, zumindest bis zum gewissen Teil, und eigentlich stehen wir doch alle auf der gleichen Seite. Die Blütezeit der antikolonialen Bewegung war aber dann erst ab Ende des Zweiten Weltkrieges und dauerte so bis in die 1980er Jahre, und diese standen dann eben im Kontext des globalen linken Antiimperialismus, also haben in ihrer großen Anzahl sozialistische und kommunistische Ideen vertreten. Und man kann so ein bisschen sagen, dass der Radikalismus der russischen Revolution dann also den Radikalismus der französischen Revolution abgelöst hatte. Bei diesen nationalen Befreiungsbewegungen ist natürlich alles ein bisschen vereinfacht dargestellt, wie ich es mache, aber grundsätzlich festzuhalten, dass es eben in erster Linie um eine soziale Befreiung ging. Also, und was gerade so diese inhaltliche Definition der Nation angeht, haben sich sämtliche Befreiungsbewegungen auf dieses französische Konzept berufen. Also auch da ging es immer darum, über vermeintlich ethnische, kulturelle, sprachliche Grenzen hinweg die Masse der Unterdrückten zusammenzuführen in der Nation, um eben eine Einheit im Kampf gegen die Herrschenden zu erreichen. Es gab auch viele Ideen, in Lateinamerika gab es Ideen davon, eine lateinamerikanische Nationalität zu begründen. Ähnliche Projekte gab es in Afrika mit dem Panafrikanismus. Und das verbindende Element der Nation bestand eben in der kollektiven Erfahrung der Unterdrückung. Und insofern forderten diese Befreiungsbewegungen eben nichts anderes als die in den Ländern der Kolonialmächte zuvor formulierten, vermeintlich universal gültigen demokratischen Prinzipien und Freiheitsrechte. Und das sieht man jetzt nur ein Beispiel, das ist die Flagge von Nicaragua. Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr klein, wenn ihr in die Mitte guckt, dieser rote Punkt, den ihr seht, das ist die Jakobinermütze von der Französischen Revolution. Und das ist in Haiti und noch in vielen anderen Ländern, sieht man so eine Symbolik, die aus der Französischen Revolution übernommen wurde, weil sie sich eben ganz klar darauf bezogen haben. Diese Verschränkung von Emanzipation und Unterdrückung wird da ja auch wieder deutlich, dass eben Frankreich und Französische Revolution gleichzeitig eine Kolonialmacht war, die das eben den kolonial beherrschten Gebieten keinesfalls zugestanden hat, selber so eine Revolution durchzuführen. Nun waren das aber eben auch nicht nur rein soziale oder Sozialist oder gerade in der Anfangszeit soziale Bewegungen bei den antikolonialen Bewegungen, denn auch da muss man wieder so diese objektive Ebene mit reinnehmen. Also es ging eben um mehr als nur die Herausführung aus kolonialer Abhängigkeit und diktatorischer Unterdrückung. Die mussten eben auf eine Art und Weise eine Form finden, um am globalen Wettbewerb teilzunehmen. Also diese unterdrückten Völker, die sogenannten, haben halt die ganze Zeit, wenn man so möchte, vom Spielfeldrand zugesehen, wie sich Nationalstaaten oder auch einzelne Herrscher um die globalen und vor allen Dingen um ihre lokalen Ressourcen geprügelt haben. Und der einzige Weg, um an diesem Spiel teilhaben zu können, war eben die Einrichtung einer Nation. Und also man kann es auf eine Art und Weise, kann man sagen, dass eben diese unterdrückten Gesellschaften in den Kolonialstaaten, und da ist dann wieder eine Verbindung zu den heutigen Unabhängigkeitsbewegungen, um ihre Anerkennung als Global Player auf dem Weltmarkt gekämpft haben. Und das wird in Katalonien und Baskenland aktuell sehr deutlich daran, dass die großen nationalistischen Demonstrationen oft unter dem Motto laufen, man möchte the next star in Europe oder the next state in Europe sein. Also man will eben einen Teil vom Kuchen abhaben können. Gerade in Bezug auf heutige nationale Befreiungsbewegung, ups, das war zu früh, ist es eben wichtig zu sehen, dass die Kolonialzeit vorbei ist. Also die ist in den 70er, 80er Jahren mit der Dekolonialisierung Afrikas an ihr historisches Ende gelangt. Das wiederum bedeutet auch, dass sich globale Macht- und Herrschaftsverhältnisse grundlegend verändert haben und Herrscher und Beherrschte stehen sich eben auch in den ehemals abhängigen Gebieten nicht mehr als Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Nationen gegenüber, sondern innerhalb ein und derselben Nation. Also das bedeutet zugleich, Herrschaft, Zwang, Ausbeutung, Repression wird eben nicht mehr von außen gegen die Gemeinschaft durchgeführt, sondern innerhalb der Gemeinschaft ausgeübt. Und daraus ergibt sich natürlich die Frage, wenn es keine koloniale Fremdherrschaft mehr gibt, wer hier eigentlich von wem befreit werden soll. Auch nach Ende der Kolonialherrschaft sind in den ehemals kolonial abhängigen Gebieten sehr, sehr viele Bewegungen entstanden, die sich weiter nationale Befreiungsbewegungen genannt haben. Also da ist auch wieder Lateinamerika vor allen Dingen, also das ist in den 60er Jahren, kamen die Sandinisten in Nicaragua. Ebenfalls Ende 50er, Anfang 60er Jahre ist die FARC und die ELN in Kolumbien entstanden. In den 1980 dann in El Salvador und eben 1984 in Mexiko die Zapatisten. Und bei den Bewegungen muss man aber klar sagen, das waren eben in erster Linie sozialrevolutionäre Bewegungen. Also die Dekolonisation hat eben keineswegs zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen für die Mehrheit der Bevölkerung geführt, sondern ganz im Gegenteil, war soziale Ungleichheit, Machtkonzentration wirtschaftlicher und politischer Art, die nicht zuletzt durch diese kolonialen Herrschaftsverhältnisse entstanden waren, sind eben durch die Einführung formell demokratischer Systeme nicht abgeschafft worden und daraus ergab sich die Legitimation von diesen aktuellen Befreiungskämpfen. Zugleich sieht man aber eben auch daran, dass so eine erfolgreiche nationale Befreiung und Unabhängigkeit keineswegs gleichzeitig auch eine soziale Befreiung der Menschen bedeutet hat. Und das sieht man auch, die Landkarte Afrikas und ebenso wie große Teile Südostasiens sind eben das Produkt erfolgreicher nationaler Befreiung, aber als Beispiele für freiere Gesellschaften können diese Länder wohl kaum gelten. Und da steckt wiederum nicht unbedingt ein böser Wille dahinter, sondern es ist eben, das ist so ein Link zu dem theoretischen Teil am Anfang, die Befreiung kann, auch eine Nationalbefreiung kann eben nur begrenzt sein, da auch nach der nationalen Befreiung Ungleichheit und Unfreiheit fortbesteht, weil die eben ein grundlegendes Merkmal der kapitalistischen Gesellschaft sind und diese Länder da ja auch nicht rausgekommen sind. Und das wiederum hat dann wieder zu einer zunehmenden Ethnisierung auch von dieser Nationenidee geführt. Und wenn man sich jetzt Nationalbefreiungsbewegungen heutzutage anguckt, zum einen muss man sagen, dass eigentlich die Zeit der nationalen Befreiungsbewegung vorbei ist. Also es gibt, wie ihr alle wisst, eigentlich keine große globale antiimperialistische Bewegung mehr oder auch unter den nationalen Befreiungsbewegungen, die es noch gibt, gibt es relativ wenig Austausch und die Zeit, wo es Arbeitsbrigaden nach Lateinamerika gab oder ähnliches, ist einfach schon lange vorbei.
Aus Deutschland? Aus Spanien gibt es
Ja, aber auch in Lateinamerika gibt es ja nicht mehr viele Länder, wo man hingehen kann. Aber da können wir vielleicht in der Diskussion dann drüber reden. Und die nationalen Befreiungsbewegungen, die es heute gibt, kann man meiner Meinung nach grob in zwei Teile einteilen. Das eine ist eben dieses, was weiterhin sozialrevolutionär ist. Und das andere, die kann man am besten als ethnonationalistisch bezeichnen. Also heißt, da geht es dann vor allen Dingen eben wieder um die Definition von Nation oder Volk. Bei den Sozialrevolutionären geht es eben um die Befreiung der Menschen, wo Volk als Bevölkerung und die Masse der Menschen in Abgrenzung zu den Herrschenden gesehen wird. Bei den Ethnonationalistischen ist Nation eben gleich Volk gleich Ethnie. Ihr seht die Einteilung hier mit FARC und EZLN aus Mexiko. Bei Ethnonationalistisch steht jetzt auch die PKK dabei. Lange Zeit hat das auf jeden Fall auch zugetroffen. Mittlerweile, ich sollte das vielleicht mal aktualisieren, muss man dazu sagen, dass sich da große Veränderungen getan haben. Also ihr Anführer Öcalan hat mittlerweile auch ein Buch veröffentlicht, schon vor ein paar Jahren. Das heißt Jenseits von Staat, Macht und Gewalt. Und anstatt von der Unabhängigkeit vertritt die PKK tatsächlich offiziell jetzt ein Prinzip, das nennen sie demokratischen Konföderalismus. Und sie fordern also nicht mehr eine Unabhängigkeit oder einen eigenen Staat in erster Linie, sondern vor allen Dingen die rechtliche Gleichberechtigung und eben das Ende der Diskriminierung. Wenn man sich den Globus anguckt, würde ich sagen, dass sozialrevolutionäre Nationalbefreiungsbewegungen mittlerweile in der Minderheit sind und dass eben diese ethnonationalistischen mehr auftreten. Und diese ethnonationalistischen Bewegungen sind eben in der Regel separatistisch. Also die sehen sich in der Tradition antikolonialer und antiimperialistischer Befreiungsbewegungen. Aber es gibt so der grundlegende Unterschied, der vorherrscht, ist eben, dass diese alten oder auch aktuellen sozialrevolutionären Befreiungsbewegungen unter Unabhängigkeit verstanden haben, dass sie die demokratische Kontrolle über die Institutionen und Ressourcen des Nationalstaats erlangen konnten. Und ethnonationalistische Bewegungen wiederum wollen eben die nationale Souveränität und Unabhängigkeit durch Abtrennung von einem bestehenden Staat erreichen. Und man kann diesen Unterschied, der wurde sehr schön sichtbar in einem Briefwechsel zwischen der ETA und der EZLN aus dem Jahr 2003. Da hat nämlich der ja gerade sozusagen zurückgetretene Subkommandante Marcos sich in der linken mexikanischen Tageszeitung La Jornada in den spanisch-baskischen Konflikt sozusagen eingemischt und hat beide Seiten zum Dialog aufgefordert. Und da war die ETA überhaupt nicht, fand das überhaupt nicht gut. Und dann ist so ein offener Briefwechsel zwischen eben der baskisch-nationalistischen Guerilla ETA und der EZLN entstanden. Und ein Teil davon, den habe ich jetzt hier, da schrieb die ETA an die EZLN: Wir, die wir mit allen Waffen, die wir zur Hand haben, für die Freiheit unseres Volkes kämpfen, ziehen es vor zu sagen, dass Euskal Herria, das Volk Euskaras, unserer Sprache ist. Unsere Sprache ist unsere Heimat, frei. Und unsere Kinder sehen uns kämpfen, manchmal ohne uns zu sehen. Aber sie verstehen das alles ohne Worte. Sicher so wie ihr, die Kinder des EZLN. Die Wurzeln unseres Volkes sind sehr tief in der Geschichte verankert. So tief, dass wir fast sicher sind, dass unsere Wurzeln im Erdinneren die Wurzeln des schier pathetischen Volkes streicheln. Der öffentliche Weg ohne vorherige Absprachen, auf dem sie diesen Vorschlag gemacht haben, zeugt von einem tiefen Mangel an Respekt gegenüber dem baskischen Volk. Es lebe das freie Chiapas, es lebe das freie Baskenland. Also die sind viel länger, die habe ich jetzt mal passend gekürzt. Die EZLN hat daraufhin der ETA geantwortet: Ich muss Sie darüber aufklären, dass die Mädchen und Jungen des EZLN nicht alles ohne Worte verstehen. Deshalb behandeln wir Sie auch wie Kinder. Wir reden mit Ihnen. Sie wissen, dass wir das hier nur machen, damit Sie nicht dasselbe tun müssen. Die ETA behauptet, das baskische Volk zu repräsentieren, und wenn wir Sie mit dem Vorschlag beleidigen, dem Wort eine Chance zu geben, dann beleidigen wir das ganze baskische Volk. Anders als Sie behaupten wir nicht, irgendjemanden zu repräsentieren. Wir beziehen uns auf uns selbst und verstecken uns nicht hinter vermeintlichen Repräsentationen, die in den meisten Fällen ohne Wissen der Repräsentierten übernommen werden. Bevor ich es vergesse, hinsichtlich Ihres Schlusses, es lebe das freie Chiapas. Wir bitten Sie nicht um Respekt, sondern um geografische Kenntnisse. Chiapas ist ein Staat des mexikanischen Nord-Südostens. Keine Organisation oder Person hat vor, für die Befreiung von Chiapas zu kämpfen und schon gar nicht die Zapatisten. Genau, und da ist eben das, was ich gerade als Unterschied erklärt habe, wird da sehr deutlich. Also Unabhängigkeit und nationale Souveränität sind im Ethnonationalismus Selbstzweck und eben nicht mehr Teil Vorstellungen einer gesellschaftlichen Veränderung, trotz des meist nur noch symbolischen Bezuges, der auch bei der ETA, da heißt es am Schluss immer Unabhängigkeit und Sozialismus, aber das hat tatsächlich nur noch symbolischen Charakter. Stattdessen geht es eben darum, und das wird genauso auch formuliert, das Überleben des Volkes und der Kultur zu sichern. Also heißt ethnonationalistische Bewegungen reagieren auf die Transformation der globalen Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse mit einem Rückgriff auf ethnische Konzepte. Die Begründung für die Forderung nach Unabhängigkeit ist eben ethnische Differenz, eigene Kultur, Sprache, Mythos und eine vermeintlich Jahrhundert- oder Jahrtausendalte Geschichte. Ich habe jetzt noch ein Beispiel, das ist von einem ehemaligen ETA-Aktivisten und zugleich war er langjähriger Redakteur der linksnationalistischen baskischen Tageszeitung Gara, der da schreibt: Euskal Herria, die tausendjährige Heimat der Basken, des ältesten Volkes des Kontinents, das als die Wurzel Europas gilt, möchte ein weiterer Stern auf seiner blauen Fahne sein. Euskal Herria ist die Wurzel und will ein Stern sein. Und das ist, deswegen habe ich das auch erwähnt, dass er Redakteur dieser Zeitung war, das ist jetzt keine durchgeknallte Einzelmeinung, sondern das ist tatsächlich die Legitimation, auf denen diese Befreiungskämpfe aufbauen. Wenn man sich da mehr mit den Büchern beschäftigt, kommen da noch ganz viele andere Sachen. Also gerade das Baskenland ist da schon nochmal ein bisschen krasser, die Bewegung, als andere, aber da sind dann die Reden von die Urfamilie Europas, die sich parallel zum Cro-Magnon in den Pyrenäen entwickelt hätte und die sich dadurch auszeichnet, dass sie ja alle Rhesus Null negativ als Blutgruppe haben und ähnliche Geschichten. Also es wird zum Teil ganz schön krude. Also in der Argumentation des Ethnonationalismus versucht sozusagen jede Nation, wie man jetzt zweimal gelesen hat, ihre Wurzel so tief wie möglich in der Geschichte zu verorten, um eben gegenüber anderen Nationen auch in der Konkurrenz bestehen zu können. Und auch da muss man wieder sagen, ist das jetzt nicht nur eine verrückte Spinnerei, weil zum Beispiel in Spanien, als die Demokratie Ende der 70er Jahre eingeführt wurde und es darum ging, was für einen Grad an Autonomien die verschiedenen Regionen bekommen, war es tatsächlich so, dass die Regionen, die die längste Geschichte nachweisen konnten, den höchsten Autonomiegrad bekommen haben. Und also das war Galizien, Baskenland und Katalonien, die als die historischen Nationalitäten bezeichnet werden und die haben bis heute die meisten, den höchsten Grad an Selbstbestimmung sozusagen und Autonomierechten, also mit eigener Polizei und was weiß ich was. Also heißt, tatsächlich ist das jetzt nicht nur, wie ich schon gesagt habe, eine Spinnerei, sondern da gibt es auch ganz objektive Gründe für. Genau, man kann den Ethnonationalismus als ein postkoloniales Zerfallsprodukt ansehen. Also es ist eben, und das sieht man bei vielen Bewegungen, dass sie sich heutzutage nicht mehr auf Nicaragua, Kuba, Vietnam oder Ähnliches beziehen, weil diese Kämpfe eben auch vorbei sind, sondern stattdessen bezieht sich zum Beispiel die ETA ganz explizit auf das Kosovo als ein Paradebeispiel, dass ja auch heutzutage noch nationale Befreiung möglich sei. Und wenn man sich erinnert, wie der Kosovo entstanden ist, mit was für einer brutalen Gewalt und vor allen Dingen ethnisch definierter Gewalt, kann man darüber nur den Kopf schütteln. Und genauso ist es eben so, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker, was ursprünglich war das juristische Instrument für die Dekolonialisierung, wird von diesen Bewegungen als nationalistische Option für Staatsgründung auf ethnischer Grundlage, wenn man so möchte, missinterpretiert oder missverstanden. Und so erschöpft sich eben auch der Antikapitalismus dieser nationalistischen Bewegung am Festkrallen an alten vermeintlichen Gewissheiten wie eben Sprache, Kultur, Geschichte und Territorium. Also ich habe mir wie gesagt, meiner Doktorarbeit mich sehr viel mit Katalonien und Baskenland beschäftigt. Und da ist es so, dass tatsächlich die ethnische Nation wird als die natürliche Einheit der Staatsnation gegenübergestellt, die, und dann beziehen sie sich wieder auf Marx, ja nur ein Ausdruck kapitalistischer Vergesellschaftung darstellt. Also sie,
würdest du das alles als Regression bezeichnen?
Also kommen wir in der Diskussion drauf, aber bestimmt, auf jeden Fall, ja.
Und woran würdest du das festmachen? Also woran liegt das?
Warum ich das als Regression bezeichne?
Nein, nicht, sondern warum das tatsächlich erfolgt ist historisch.
Also so ein bisschen, glaube ich, komme ich da noch drauf.
Ah ja.
Und wenn nicht, würde ich auf die Diskussion verweisen, dann habe ich da mehr Zeit, drauf einzugehen. Genau, also es wird dieser Unterschied aufgemacht. Sie beziehen sich zum einen auf die marxistische Theorie und auch so ein bisschen das, was im ersten Teil des Vortrages kam, dass eben die Staatsnation eine Begleiterscheinung der Ausbreitung des Kapitalismus war. Und ihre Antwort darauf ist aber, dass sie als die vermeintlich natürliche und zugleich demokratische Variante die ethnische Nation dem gegenüberstellen. Also heißt, der Ethnonationalismus bezieht sich auf das Konzept der Kulturnation. Und die große, so dieses Schlagwort ist eben, dass sie sich für eine Welt oder ein Europa der freien Völker einsetzen. Also frei heißt hier eben jedem Volk seinen Staat. Und das ist eigentlich nichts anderes als eben das Konzept des Ethnopluralismus, was ja von völkischen oder extrem rechten Bewegungen vertreten wird. Und auch wenn linksnationalistische Bewegungen diese weltfreie Völker als ersten Schritt zu einer freien und gerechten sozialistischen Welt ansehen, ist die legitimatorische Basis eben die gleiche. Und das konnte man schön sehen beim, na, das sieht man hier nicht ganz so schön, das ist von der kommunistischen, auch nationalistischen, baskischen Partei Batasuna, mittlerweile verboten, von dem Europäischen Sozialforum, ich glaube in Florenz 2003 war das, wie ein demokratisches Europa der freien Völker aussehen würde. Und wenn ihr euch das hier mal anguckt, das ist Deutschland, wo plötzlich...
Da ist Südniedersachsen gar nicht alleine.
Südniedersachsen ist nicht alleine, dafür ist Elsass, Österreich, Teile der Schweiz und weiteres wieder Teil eines Großdeutschlands. Es gab damals Diskussionen, sie haben es dann abgehängt und haben sich auch so ein bisschen dafür entschuldigt. Natürlich geht es jetzt irgendwie nicht darum zu sagen, deutsche Nazis oder baskische Kommunisten sind genauso wie deutsche Nazis, aber man zeigt eben, wohin diese Legitimation oder diese Denkweise für ein Europa der freien Völker hinführt. Im Zweifel haben sie sich einfach an uralten Sprachkarten orientiert und haben halt das Sprachgebiet dann Deutschland zugeordnet. So. Und was eben auch wichtig ist, wenn man jetzt diese Kritik übt, ist die Machtverhältnisse und Gewalt und Widerstand auf dem Schirm zu haben. Also es ist natürlich durchaus verständlich, dass Leute, deren Familien noch vor kurzem aufgrund ihrer vermeintlichen Zugehörigkeit verfolgt und unterdrückt wurden, sich nicht mit dem ehemaligen Verfolgerstaat identifizieren können oder wollen. Und es ist auch in der Geschichte einfach oft gewesen, dass wenn so eine staatliche oder gesellschaftliche Unterdrückung sich auf diese zugesprochene ethnische kulturelle Zugehörigkeit bezogen hat, diese positive Betonung dieser Zugehörigkeit notwendig war, um sich eben gegen diese Diskriminierung zu wenden und sich aus dieser Unterdrückung zu befreien. Und also grob zusammengefasst, Black Power ist eben etwas komplett anderes als White Power. Und das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Gleichzeitig ist es aber wichtig auch zu betonen, das ist nur sozusagen ein Instrument gegen eine aktuelle Unterdrückung, aber kann eben keine weitere emanzipatorische Perspektive bieten. Und ich finde die Überleitung toll, komme ich zur Kritik des linken Nationalismus. Zum einen, da werde ich jetzt nicht viel drauf eingehen, ist es halt selbstverständlich, Nation und die nationale Befreiung bezieht sich eben nur auf die Nation und nicht auf die Welt. Also heißt, Nationalismus steht grundsätzlich einem Kosmopolitismus entgegen. Es ist eben eine Kategorie sozialer Grenzziehung, ist immer mit Ausgrenzung, Unterdrückung verbunden und Diskriminierung. Und wenn zum Beispiel dann wieder in Bezug auf Katalonien oder Baskenland, die tatsächlich mal ihren eigenen Staat haben sollten, ist es ohne Frage, wird die Entwicklung die sein, dass dann eben die katalanische Sprache andere Sprachen oder sonst was unterdrückt. Also das ist ja so eine zwangsläufige Folge davon, wenn man sich überhaupt so viel Bedeutung in Sprache und Kultur und eben reinsetzt und eben möchte, dass die eine in der Hierarchie weiter oben steht als die andere. Vor allen Dingen aber, wenn es um linken Nationalismus geht, ist eben die Frage, kann Nationalismus eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen darstellen? Wie ich vorhin gesagt habe, Nationalismus ist eine Begleiterscheinung der kapitalistischen Modernisierung. Nationalstaaten sind der Überbau des Weltkapitalismus. Und insofern ist da auch ein grundlegender Widerspruch vorhanden, weil man vorgibt, gegen die kapitalistische Globalisierung oder den Kapitalismus zu kämpfen und letztendlich aber eigentlich nichts anderes einfordert als die gleichberechtigte Teilnahme der eigenen Gruppe am globalen Wettbewerb. Ebenso stellt sich die Frage nach Unabhängigkeit im globalen Kapitalismus. Meiner Meinung nach ist sie eben nicht möglich, weil das Kapital ist eben global und da kann sich nicht ein einzelner Staat einfach rausnehmen. Und ein großes Problem ist aber vor allen Dingen daran, dass eben nicht Herrschaft, sondern Fremdherrschaft in der Kritik steht. Und das wiederum ist auch das Einfallstor für antiamerikanische und antisemitische Erklärungsmuster, denn Antworten auf die Frage, wer von wem befreit werden soll, die ich ja schon vorhin gestellt hatte, lassen sich eben außerhalb tatsächlich kolonialer Verhältnisse oder wo ein Land auf irgendeine Art und Weise besetzt ist, muss sich ja gegen irgendein Außen richten. Also das heißt, wenn als Ursache für Unfreiheit und Ungleichheit, für Zwang und Armut nicht die Struktur der eigenen Gesellschaft aufgefasst wird und zugleich soziale Konflikte und Ungleichheit innerhalb der Nation verneint werden, können die Verantwortlichen eigentlich nur außerhalb der eigenen Nation gesucht werden. Im Linksnationalismus ist es so, dass dann schnell die eigene Bourgeoisie aus der nationalen Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Also dann sind das eben die reichen Katalanen, sind eben Spanier in Wirklichkeit. In Venezuela sieht man das, dann sind sofort Agenten der USA, wenn die irgendeine Kritik an Venezuela bringen. Und also es findet in den linken Nationalismen eine Ethnisierung der sozialen Klassen statt, um eben diesen Widerspruch sozialer Ungleichheit innerhalb der Nation aufzuheben. Genau, und wie ich gerade schon angedeutet hatte, ob als die Schuldigen dann Spanier, US-Amerikaner oder eben die Juden benannt werden, hängt nur noch vom politischen, historischen oder kulturellen Kontext ab, aber die Anknüpfungspunkte für eben antisemitische Erklärungsmuster in dem Weltbild liegen meiner Meinung nach auf der Hand. Daran anschließend tut eine Kritik des Antiimperialismus, der eben in sehr enger Verbindung mit Linksnationalismus steht. Also heißt, das antiimperialistische Weltbild ist bekanntermaßen ja sehr streng dichotomisch aufgebaut, also schwarz-weiß, gut-böse und muss nach Meinung seiner Anhänger und Anhängerinnen per Definition eigentlich gegen die USA als vermeintliche Weltmacht gerichtet sein. Und diesen imperialistischen Staaten, wobei sich auch die Frage stellt, ob nicht jeder Staat imperialistisch ist, werden dann die unterdrückten Völker entgegengestellt. Und das bedeutet, Solidarität wird eben nicht mit Menschen, sondern mit Völkern propagiert. Unabhängig der Machtverhältnisse und repressiven Strukturen, die möglicherweise vor Ort herrschen. Und das wiederum bedeutet, dass eben die internen sozialen Konflikte vor Ort ignoriert werden. Und was ich viel schlimmer werde, ist aber, dass die Einzelnen, die vor Ort um ihre Befreiung kämpfen, gegen dort vorhandene hegemoniale, repressive, kulturelle und politische Strukturen, denen wird damit die Solidarität versagt. Und da gibt es unzählige Beispiele, sei es die schon erwähnte baskische Tageszeitung, linksnationalistische Tageszeitung Gara, die damals, als die Hamas die Wahl gewonnen hatte und es da viel Kritik gab, jegliche Kritik abgeschmettert hat mit dem Argument, das wäre die freie Entscheidung des palästinensischen Volkes gewesen und da dürfte man keine Kritik dann üben. Man sieht das an immer wieder solchen Solidaritätsbekundungen mit dem, weiß nicht, in Bezug auf Libyen hat dann Venezuela erklärt, sie erklären sich solidarisch mit dem angegriffenen und bombardierten libyschen Volk. Und es geht halt überhaupt nicht darum, wer spricht denn überhaupt im Namen dieses Volkes und wer wird möglicherweise in diesem Volk denn selber unterdrückt. 2011 oder 12 gab es auch einen Aufruf hier aus Deutschland, unter anderem von Mitgliedern des Bundestages der Linkspartei, in dem die Solidarität mit den Völkern Irans und Syriens gefordert wurde und auf das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten gepocht wurde. Und auch andersrum wird das sozusagen aufgefasst. Also es gab 2010, was daraus geworden ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, gab es den Versuch, eine lateinamerikanische Hisbollah zu gründen. Und die Begründung, die sie damals im Internet veröffentlicht haben, war aber sehr aufschlussreich, da haben sie nämlich geschrieben, wir sind weder Demokraten noch Sozialisten. Und auch wenn wir die revolutionäre Linke bezüglich ihrer Politik nicht unterstützen können, müssen wir anerkennen, dass sie uns im Kampf gegen das Imperium und den globalen Zionismus am nächsten steht. Und allein das sollte eigentlich linken Nationalisten und Leute, die sich auf so einen orthodoxen Antiimperialismus beziehen, zu denken geben. Die Diskussion und auch die Kritik daran ist keineswegs neu. An dieser, ich würde mal sagen, falsch verstandenen internationalen Solidarität, und ein längeres Zitat werde ich euch jetzt nochmal bringen, was von den revolutionären Zellen stammt, die vielleicht manchen ein Begriff noch sind. Die haben 1991 einen Text veröffentlicht, Gerd Albertus ist tot. Da ging es um einen Genossen von ihnen, der ja, nach Palästina geflohen oder zumindest dahin gereist ist und zumindest nach den Informationen, die damals dann herausgegeben wurden, auch von der Gruppe selber, ist er wohl von einer vermeintlich befreundeten revolutionären Gruppe in Palästina umgebracht worden. Und daraufhin ist eine sehr große Diskussion entstanden, eben wie so eine internationale Solidarität bis zu dem Zeitpunkt abgelaufen ist. Diese Diskussion hat auch zu vielen, ich sag mal, Verwerfungen und Transformationen in der deutschen Linken geführt, also wo dann auch diese antinationalen Strömungen aufkamen und ähnliches. Und er ist etwas länger, aber ich finde ihn, er ist weiterhin ein sehr lesenswerter Text, also der geht über einige Seiten. Ich habe nur kurz was rauskopiert. Da schreiben die revolutionären Zellen: Wer von Befreiung träumt, von den Schattenseiten des Befreiungskampfes aber nichts wissen will, hängt naiven Revolutionsvorstellungen nach, die dessen Wirklichkeit nicht standhalten. Wem nützen wir damit, wenn wir unter dem Banner des Internationalismus eine falsche Einheit vorgaukeln, während hinter den Kulissen die Gegensätze aufeinanderprallen? Die Beendigung der Fremdherrschaft, so dachten wir, sei gleichbedeutend mit dem Beginn der sozialen Revolution. Dass die Machtübernahme den sozialen Gehalt der Revolution in fast allen Fällen eher zerstörte als entfaltete, passte nicht in unser Bild eines homogenen Befreiungsprozesses. Erst in dem Maße, wie nach vollzogener Nationwerdung neue Kämpfe ausbrachen, wie sich vielfältige Formen sozialer Gegenmacht artikulierten, waren wir imstande, den Mythos nationaler Unabhängigkeit und dem ihm immanenten, alle Differenzen homogenisierenden Volksbegriff zu relativieren. Wie gesagt, das ist 1991, das bedeutet vor über 20 Jahren formuliert worden. Ich habe oft das Gefühl, dass diese Kritik in vielen linken Bewegungen in der Welt noch nicht mal teilweise angekommen ist, was vielleicht wieder für die Aufklärungsresistenz des Nationalismus spricht. Und jetzt komme ich auch schon zum Schluss. Genau, angesichts dieser eher trüben Aussichten für eine globale linke Bewegung, die sich für die Emanzipation von allen Formen der Unterdrückung einsetzt, stellt sich die Frage, wie damit umzugehen ist. Zum einen gibt es eigentlich keinerlei Hoffnung, dass Nationalismus in naher Zukunft weniger wird oder abnimmt. Also entgegen der Voraussage auch vieler linker Theoretiker und Theoretikerinnen, die gesagt haben, mit zunehmender Globalisierung wird der Nationalstaat und eben auch nationale Identifikation an Bedeutung verlieren, hat sich das eben nicht eingestellt. Ganz im Gegenteil, ist mit zunehmender Globalisierung eher eine Zunahme ethnischer und nationaler Identifikationsmuster festzustellen. Das wiederum muss auch in Zusammenhang gesehen werden mit den Transformationen, gerade auch der letzten 2 bis 3 Jahrzehnte. Also das heißt, das ist einfach, und man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der Zeit, als die Nationen entstanden sind, dass derzeit die Gesellschaften global von unglaublich vielen Transformationen, die wahnsinnig rasant vonstatten gehen, betroffen ist. Und dass also sozusagen soziale Bindungen und auch traditionelle Gemeinschaftsformen fortwährend ständiger Zerstörung ausgesetzt sind, während aber zugleich nach dem sogenannten Ende der Geschichte der Kapitalismus alternativlos erscheint und solche emanzipatorischen Utopien gesellschaftlicher Veränderungen eigentlich als Identifikationsmuster ausgedient haben. Also heißt diese fortwährende Zersetzung des Bekannten und diese zunehmende Unsicherheit und Unstetigkeit, die die Moderne kennzeichnet, bringt die Menschen dazu, sich an vermeintlich alten und bewährten Strukturen wie eben Heimat, Kultur, Sprache, Nation daran festzukrallen. Oder es ist ein Zitat, ich weiß leider nicht mehr von wem: Wenn man schon nicht weiß, wohin es geht, will man wenigstens wissen, woher man kommt. Und das heißt eben auch, je bedrohter und isolierter sich der Einzelne oder die Einzelne im globalen Kapitalismus fühlt und eben auch real ist, desto stärker suchen die Menschen nach einer naturgegebenen Zugehörigkeit. nach einer Identifikation mit dem sozialen Umfeld, was eben vorrangig in kulturellen und nationalen Mustern wahrgenommen wird. Schönes Zitat ist von Bernd Ostendorf, der mal gesagt hat, die List des Kapitalismus, der seine Opfer so programmiert, dass sie sich in einem Kräftefeld, das von Identitätsgräben durchsetzt ist, gegenseitig matt setzen. Und das ist wiederum so eine sehr wichtige Funktion der nationalen Identität, dass diese gefühlte und reale Ohnmacht, dass man als Individuum keine Handlungsmöglichkeit besitzt, irgendwie sowohl die lokalen als auch die globalen Lebensverhältnisse zu beeinflussen, wird durch diese nationale Identität kompensiert. Also über die Identifikation mit der Nation wird eben der Einzelne oder imaginiert sich der Einzelne selbst zum Global Player. Und man wird dadurch zum Anspruchsberechtigten in der Weltmarktkonkurrenz. Und die fehlende Selbstbestimmung des Individuums wird eben durch die Forderung nach nationaler Selbstbestimmung kompensiert. Die Frage ist so ein bisschen jetzt, es soll ja auch von der Theorie wieder in die Praxis gehen, was macht man denn eigentlich damit? Wichtig finde ich eben klar zu haben, dass Nationalismus per se erstmal weder rechts noch links ist, sondern dass es eine Ideologie ist, in deren Rahmen sich verschiedene Varianten entfalten können. Das bedeutet zugleich eben auch, diese Ideologie ernst zu nehmen und nicht bloß als dummes oder falsches Vorurteil abzutun und versuchen, die Leute einfach nur aufzuklären, so wichtig das auch weiterhin ist, aber das wird halt nicht ausreichen. Die Frage ist aber, also zum Beispiel diese Forderung von nach Abschaffung der Nation, die ich selber schon oft genug unterstützt habe und auch sehr begrüßenswert finde, wenn man das, was ich jetzt hier heute erzählt habe, zur Grundlage nimmt, sehen die Chancen dafür relativ schlecht aus. Also zum einen eben aufgrund des ideologischen Charakters der Nation oder des Nationalismus, zum anderen aufgrund der Funktion, die eben Nationen, Nationalismus und globalisierten Kapitalismus erfüllen. Und insofern stellt sich die Frage, kann man sie überhaupt abschaffen? Die alte große Frage, ohne den Kapitalismus mit abzuschaffen. Und ich denke eben, solange die Menschen ihr Leben nicht selber bestimmen können, werden sie auch weiterhin diese Ideologien brauchen, die ihnen die Welt erklären und die ihnen Halt geben. Und da ist dann wiederum auch die Frage, und das ist, kann man auch gleich als Diskussionsfrage verstehen, wenn die Nation jetzt tatsächlich einfach abgeschafft werden würde, auch wenn ich der Meinung bin, dass das nicht funktioniert, würde ja aufgrund der weiteren unfreien Welt wieder so eine Lücke entstehen, wie sie damals entstanden war. Und da sehe ich tatsächlich auch die Gefahr drin, dass diese Lücke gefüllt wird mit anderen Formen kollektiver Subjektivität, die möglicherweise noch schlimmer sind als das, was die Nation derzeit ist. Und so ein bisschen wäre also die Frage, ob die Menschen ohne so eine kollektive Subjektivität und so eine kollektive Identität auskommen oder ob es nicht tatsächlich doch auch wichtig ist, eine selber zu begründen oder den Leuten anzubieten, die eben nicht auf irgendwelchen vermeintlich angeborenen, naturgegebenen oder sonst was Merkmalen beruht, sondern eben rein auf Handeln und politischem Denken. Das wäre mal so eine Frage, mit der man die Diskussion starten könnte. Und das war es erstmal von mir.
Wir würden auch gerne die Diskussion aufnehmen, nur zur Erinnerung, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Es wäre insofern ganz gut, wenn ihr nicht quasi im Internet landen wollt, weil wir den Vortrag auf der Homepage subwayonline.wordpress.com und wahrscheinlich auch auf der Homepage von Gegenstrom, also gegenstrom.blogspot.de, veröffentlichen werden. Dann müsst ihr das einfach kurz vor eurem Wortbeitrag nochmal erwähnen. Dann schneiden wir euch raus. Genau. Und also, falls ihr Fragen habt oder Diskussionsbeiträge, dann wäre jetzt der richtige Augenblick. Ich habe schon zwei. Vielleicht sollen wir sammeln und dann oder machen wir das.
Spätestens dir.
Dann machen wir hin und her quasi. Dann 1, 2 und 3. Oder war das da hinten noch eine Meldung?
Nee. Gut,
alles klar, dann erstmal die ersten.
Ja, ist vielleicht angegriffen an deine These am Ende. Du hast ja, als es um diese nationale Befreiungsübung ging und dass eine nationale Befreiung auch eine soziale Befreiung bedeutet, hast du auch gemeint, dass sie in eine nationale Form übergehen mussten, sozusagen als soziale Bewegung. Jetzt mal unabhängig davon, dass sie sich vielleicht konkret auf eine Nation auch bezogen haben, als konkreten Bezugsrahmen, wie du dann quasi, und das ist vielleicht ein Griff in der letzten These sozusagen, wenn man sich so soziale Bewegungen anguckt, sind die ja sehr auf so einer objektiven Rahmen, also mit Rahmenbedingungen irgendwie auch irgendwie, müssen sich mit denen auseinandersetzen und sind ja nationalstaatlich ganz oft geprägt mit den Bedingungen, die nationalstaatlich vorhanden sind. Wie du da das emanzipatorische Potenzial überhaupt in solchen Bewegungen zum Beispiel einschätzen würdest? Also, könnte das nur sozusagen international, international sein? So.
Doch, lieber direkt immer.
Ja, klar. Warum hatte ich das auch?
Okay, gut. Ich denke, da muss man halt Unterschiede machen, das ist gar keine Frage. Also das ist ja gerade so dieses Problem dabei, dass wir nun mal in einer Welt leben, die nationalstaatlich organisiert sind, dass eben, wenn man für gewisse soziale Rechte kämpft, die, auch wenn man da vielleicht andere Perspektiven hat, erstmal nationalstaatlich begrenzt sind. Und wenn es um so konkrete soziale Kämpfe geht, die sich natürlich zwangsläufig erstmal auf den eigenen nationalen Rahmen beziehen. Das sehe ich auch an sich nicht als das Problem an, sondern eben, wie dieser Nationalismus aufgeladen wird, also was ich auch versucht habe klarzumachen. Also wenn die Leute total pragmatisch daran gehen, also selbst in Bezug auf, sagen wir, Katalonien, wenn die sagen würden, ey, wir schaffen es eh nicht in ganz Spanien, Sozialismus durchzusetzen. Deswegen machen wir das erstmal im Kleinen, dann haben wir schon mal einen Anfang und dann versuchen wir das auszubreiten, wäre das eine ganz andere Sache. Und man müsste darüber diskutieren, ob das überhaupt einen ideologischen Charakter besitzt. Aber das ist es ja nicht, sondern da wird ja total viel irgendwie reinprojiziert und dann eben diese Argumentation, dass eben gerade solche Kämpfe einer nationalen Realität angepasst werden müssten. Und da fängt meiner Meinung nach das Problem an. Also, dass man halt immer auf dem Schirm haben muss, das ist etwas, was man global durchsetzen will. Möglicherweise macht es manchmal Sinn, sich erstmal auf den nationalen Rahmen zu beziehen, was so konkrete Kämpfe angeht. Aber nicht, was zum Beispiel die Abschaffung des Kapitalismus angeht. Also da kann ich tatsächlich keinen Sinn drin sehen, dass man sich da auf die Nationalstaaten, auf die Beschränkung bezieht. Ja, war das so ein bisschen eine Antwort auf die Frage?
Ja, das ist gut.
Dann hier vorne und dann dahinter?
Ja, von mir aus nur eine kleine Information, so darüber, was du am Ende gesagt hast, irgendwie, wie geht's weiter, ne? Was kann passieren, welche Utopie kann da sein, die abseits steht von diesem ganzen nationalistischen Kram. In Spanien gibt es eine Bewegung, die heißt 15. Mai. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das ist eine Bewegung, die ist im Mai 2011 entstanden. Und das ist eine basisdemokratische Bewegung. Also das heißt, sie versteht sich so als Versammlungsbewegung. Das heißt, also die Grundlage sind eigentlich Versammlungen, wo alle die gleiche Stellung haben, wo keine Hierarchie drin ist. Und die dann eben in dieser Utopie, die da entsteht, sozusagen dann die Grundlage der Gesellschaft ist, die zu schaffen ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Phänomen. Das ist in Deutschland ein bisschen so im Blockupy gekommen, also auch in den USA. Blockupy ist eigentlich aus dieser Bewegung entstanden. Aber die ist kaum bekannt, also darüber wird kaum informiert. Und meiner Meinung nach ist das eine ganz interessante Entwicklung. Vor allem, weil wir da eben auch endlich mal von diesen Hierarchien wegkommen. Und das ist ja auch, was wir eben im Nationalismus immer haben. Die Hierarchie besteht weiter. Wenn wir diese Hierarchie nicht abschaffen, dann kommen wir auch nicht weiter.
Ja, also ich würde sagen, ich war ein bisschen überrascht. Oder naja, gut, vielleicht auch nicht. Ich fand, es war halt so ein typisch deutscher Vortrag. Und das habe ich auch mal eher zu einem Publikum gemerkt. Man sieht alles aus einer deutschen Perspektive, wenn zum Beispiel bei diesem katalanischen Video, wenn alle rote Fahnen in der Hand gehabt hätten, dann hätten ja alle wohlwollend genickt. So, aus der deutschen Perspektive, mit der deutschen Fahne im Hinterkopf, sieht alles ganz anders aus. Und, also ich finde, bei einer Sache, du hast die Französische Revolution und auch diese Revolution relativ gut eingeordnet, aber ich finde, du hast eine vergessen, nämlich die kubanische Revolution, die praktisch das ausgelöst hat, was wir als 68er-Bewegung kennen und die ja auch die grüne Revolution in Afrika und Südamerika erst so richtig vorangetrieben hat. Und also mich würde zum Beispiel interessieren, wie erklärst du dir denn, dass außer im deutschsprachigen Raum so ein Ansatz, wie du ihn hier vertreten hast, nicht nur nicht vorhanden ist, sondern er wird auch belächelt. Also wenn man jetzt mit Linken aus anderen Teilen der Welt redet, können die das überhaupt nicht verstehen. Und also wie erklärst du dir das? Sind die nicht in der Lage, intellektuell das zu erfassen? Oder? Und ich finde auch, du hast verschiedene Dinge, zum Beispiel auch, also ich würde sagen, wir sind jetzt absolut am Boden der Talsohle angekommen. Ich hätte, als ich Ende der 80er angefangen habe, Politik zu machen, hätte ich mir das nie träumen lassen, wo wir hinkommen. Du hast verschiedene Bewegungen, die dir offensichtlich auch nicht so richtig in den Kram passen, zum Beispiel die Nexaliten in Indien, die eine sehr starke Bewegung sind. die hast du nicht benannt. Die werden in anderen Regionen, also zum Beispiel in Katalonien, aber auch von anderen Linken, wird das sehr genau beobachtet, was da passiert. Und ja, ich fand es war ein sehr deutscher Vortrag insgesamt.
Wie heißt die hier?
Die Nexaliten. Oder zum Beispiel in Nepal. Also Nepal ist zum Beispiel eine Revolution, die auch zu einer ganz massiven Umverteilung geführt hat. War gar nicht so lange her. Wenn man hier mal so Linke fragt, sie wissen nichts. Sie wissen nichts. Weder theoretisch, unbekannt.
Also da waren jetzt ja ganz viele Anmerkungen oder Fragen drin. So, zum einen kann ich natürlich nicht alle Bewegungen hier irgendwie besprechen und anführen. Und es ging mir ja auch nicht allgemein um revolutionäre Bewegungen, sondern es ging eben um Bewegungen, die sich explizit auf Nation und Nationalismus beziehen. Dass die kubanische zum Beispiel, die finde ich insofern sehr spannend, weil das eine der ganz wenigen, wenn nicht sogar die einzige ist, die mir bekannt ist, wo der nationale Mythos eben nicht auf dieses Territorium beschränkt ist, sondern zum Beispiel Che Guevara als ein Argentinier, als Nationalheld gilt. Das findet man in den meisten anderen Bewegungen nicht. Insofern finde ich die unglaublich spannend. So. Die Frage, ob das ein total deutscher Vortrag ist, da könnte man jetzt lange irgendwie drüber diskutieren. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich klar gemacht habe, dass die Kritik an vielen Sachen nicht davon abhängt, ob man aus einer deutschen Perspektive argumentiert oder nicht. Ohne Frage hängen, wie alle Nationalismen und alle Analysen, die man macht, hängen natürlich von dem eigenen Erfahrungshorizont ab. In Deutschland haben wir halt nun mal die Situation, dass es da wahrlich sehr wenig gibt, auf das man sich positiv beziehen kann, was in anderen Ländern anders ist, wo es tatsächlich mal soziale Revolutionen gegeben hat oder sonst was. Und natürlich muss man genau, und ich dachte eigentlich auch, dass ich das klar gemacht hätte, diese Unterschiede mit aufnehmen, was aber nichts an der Kritik daran ändert, je nachdem eben, wie die Nation definiert wird und was für Ausformungen das annimmt. Und in Bezug auf das Video, also ich kann, egal welche Fahnen geschwenkt werden, wenn Leute sich auf irgendwie Tradition von vor 800 Jahren beziehen und Menschentürme bauen und der Meinung sind, das rechtfertigt die Forderung nach einem eigenen Staat. Ist mir total egal, was für eine Fahne sie schwenken, dann kann ich damit nichts anfangen und ich glaube nicht, dass es eine deutsche Perspektive ist. Und auch dazu ist es ja nicht so, dass es in den ganzen anderen Ländern nicht eine Kritik daran gibt. Sie ist sehr klein, aber du findest auch in Spanien, du findest auch in Venezuela und in anderen Ländern gibt es Gruppen, die mit diesem Nationalismus nichts anfangen können und das als ein Problem ansehen. Sowohl für die aktuelle Politik als auch für irgendwelche sozialen oder revolutionären Kämpfe. Und nur zu allerletzt, das Einzige, wo ich definitiv was sagen kann, ist, dass im katalanischen Nationalismus diese indische Bewegung keine große Rolle spielt. Da, also mag sein, dass in anderen Kontexten, weiß ich nicht, ich kenne sie tatsächlich selber nicht. Und es gibt unglaublich viele Bewegungen in der Welt, die ich nicht kenne, wo ich die Sprache nicht spreche, wo ich nicht weiß, was die fordern und mich deswegen nicht mit beschäftigen konnte. Aber die besitzt da keine große Bedeutung.
Vielleicht gibt es noch andere Meldungen?
Worin besteht denn diese Bewegung?
Also es ist eine kommunistische Bewegung, die, also eher eine klassische kommunistische Bewegung, die sich stark von den Ereignissen in Nepal zur Jahrtausendwende, wo der König gestürzt wurde, in einem kommunistischen Volksaufstand, die sich darauf auch bezieht und mittlerweile auch große Teile Indiens, was ja ein riesiges Land ist, kontrolliert, auch Großgrundbesitzer vertrieben hat und zu einer massiven Umverteilung gekommen ist. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, also was ich halt auch überhaupt nicht rausgehört habe, ist, wie soll denn eine soziale Revolution funktionieren? Denn bisher war es ja immer so, also zum Beispiel, ich habe nie den Begriff Internationalismus gehört. Wahrscheinlich ganz bewusst nicht, denn es war ja eigentlich bei den Bewegungen, die ich kenne oder auch die ich noch aus den 80er-Jahren kannte, da war es ja nie so, wie du behauptet hast, dass die gesagt haben, ja, also wir sind unsere Nation, wir sind einfach besser als die anderen, sondern es ging eben ganz klar darum, oligarchische Strukturen zu zerschlagen und umzuverteilen und zum Beispiel selbst Nicaragua, das unter einem ganz massiven Druck von außen dem nicht standhalten konnte, ging es den Leuten danach deutlich besser als vor der Revolution, übrigens auch heute noch, weil die Rechten, die dann wieder an die Macht gekommen sind, die Errungenschaften nicht zurückdrehen konnten. Und auch in Kuba zum Beispiel ist die Situation der Bevölkerung deutlich besser als in Haiti oder der Dominikanischen Republik oder in anderen Gegenden. Und deswegen glaube ich immer, eine Befreiungsbewegung hat einen bestimmten Rahmen, zentral ist, wie sie definiert wird. Und Norwegen zum Beispiel, da ist der Nationalismus ganz klar links orientiert. Und das merkt man eben auch an der Situation in der Gesellschaft, dass eben durch das Ding, also ich konnte zum Beispiel auch aus deinem Vortrag überhaupt nicht raushören, wie soll denn so eine Revolution, wie soll die denn ablaufen, wenn man überhaupt keinen Rahmen hat, auf den man sich beziehen kann. Denn antinational ist ja, wie wir immer deutlicher merken, vor allem der Kapitalismus, der kein Interesse hat an nationalen Schranken, in denen irgendwas erkämpft oder Errungenschaften erarbeitet werden. Und ich würde noch eine andere Theorie, ich glaube einfach,
es ist... Ich bitten, also sozusagen, du hast schon wieder sehr viele Punkte gebracht und vielleicht kannst du das sozusagen kurz hinten anstellen, damit er auf die Fragen und Diskussionen kommt, eingehen kann und andere Leute sich auch gemütlich machen.
Ja, zum einen muss ich nochmal betonen, das war kein Vortrag um revolutionäre Bewegungen, es war ein Vortrag um nationalistische Bewegungen oder nationale Befreiungsbewegungen. Längst nicht alle revolutionären Bewegungen sind ja nationalistische Bewegungen. So, das irgendwie ganz am Anfang. Zweiter Punkt, also du saßt ja hier drin bei meinem Vortrag und du weißt doch, dass ich diese Unterscheidung von sozialrevolutionären und ethnonationalistischen Bewegungen gemacht habe. Ich stimme dir total zu, das ist den Leuten in Kuba, das ist sogar den Leuten in Venezuela, das ist den Leuten in Nicaragua, okay, Nicaragua mittlerweile, nee, würde ich anders sehen, aber ist eine andere Diskussion, dass es denen besser geht, als wenn sie irgendwie die ganze Zeit in dem sozusagen normal kapitalistisch-demokratischen Staaten irgendwie funktioniert hätten. Also da widerspreche ich dir überhaupt nicht. Mein Problem ist ja gerade drin, wie wird die Nation definiert? Und das Problem fängt dann eben meiner Meinung nach an, und ich dachte, ich hätte das klar genug deutlich gemacht, wenn sie eben über ethnische Merkmale, Sprache, Kultur und sonst was definiert wird, dass diese nationalen Befreiungsbewegungen, und das habe ich ja auch genauso gesagt, dass denen gar nichts anderes übrig blieb, als in diesem Moment sich erstmal gegen die koloniale Besatzung oder gegen die diktatorischen Regime genau auf diese Art und Weise zu organisieren, um die erstmal zu vertreiben und niederzuschlagen. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Und dass das sozialrevolutionäre Bewegungen waren, die ich überhaupt nicht als, oh, ihr seid ja alles dumme Nationalisten, mit euch will ich nichts zu tun haben. Darum geht es nicht. Es geht irgendwie darum, wie wird die Nation verstanden? Und zum Beispiel, wenn wir jetzt, ich habe ja auch irgendwie die FARC in Kolumbien genannt, da habe ich eine Menge Kritik dann aus anderen Gründen. Das Konzept der Nation, was sie haben, das ist eine sozialrevolutionäre Bewegung. Die wollen die Großgrundbesitzer vertreiben, die wollen... Da könnte man dann anfangen zu diskutieren, aber sie wollen eine befreite Gesellschaft einführen, und zwar für alle Leute, die sich in diesem Gebiet aufhalten, unabhängig davon, wo sie geboren wurden, was für eine Sprache sie sprechen oder sonst was. Und deswegen habe ich sie als sozialrevolutionär bezeichnet. Das Problem ist, kann ich nur wiederholen, wenn es anfängt, dass Nationalismus an sich als ein Instrument zur Demokratisierung der Welt angeführt wird und gleichzeitig ethnisch definiert wird. Um das nochmal klarzustellen. Und ob der Kapitalismus kein Interesse an nationalen Grenzen hat, ist eine große Diskussion, die würde ich tatsächlich anders sehen, weil ich glaube, dann hätten sich die Grenzen schon mehr aufgelöst, und dass es weiterhin eher immer mehr Nationalstaaten gibt, kann man, glaube ich, nicht als eine gegenläufige Entwicklung zum Kapitalismus ansehen, sondern eher, dass sie genau in seinem Sinne verläuft.
So. Haben eine Meldung?
Ich hätte eine Frage, und zwar, du hast ja den Nationalismus kritisiert, aber ich denke mir, es fängt auch schon bei Marx an, dass Marx, also Marx bezieht sich, sagt ja auch, dass man den Staat irgendwie erobern muss, sich einverleiben muss, und dann dadurch halt die soziale Revolution, also dadurch, dass man ihn halt zentralistisch organisiert, dadurch, dass man ihn sozialistisch sich, also eine sozialistische Transformation stattfindet, dass man dadurch dann zu einem Kommunismus gelangt. Also es fängt nicht schon da irgendwie an, der Nationalismus. Also denn er sagt, dass wir den Staat einnehmen. Die Staaten sind ja irgendwie Nationalist. Also ein Staat braucht eine Nation. Also hat die Nation als Grundlage. Und die Nation legitimiert ja erst diesen Staat. Wird da nicht differenziert, also da muss ja auch differenziert werden. Dass halt einfach dieser Staat, den man nimmt, auch auf diesen Nationalismus fußt. Und fängt denn, also ich meine, da muss auch die Kritik geäußert werden.
Also dazu zum einen, was natürlich komplett runtergefallen ist, auch in meinem Vortrag, ist natürlich so eine grundsätzliche Staatskritik, die ich teilen würde. Ich würde das aber bei dir, oder ich würde es in Bezug auf Marx tatsächlich insofern anders sehen. Also man kann Kritik haben oder das ablehnen, dieses Konzept von Diktatur des Proletariats in einem Staat und sonst was. Was aber immer ganz klar formuliert wurde, war ohne Zweifel, dass ja die Idee stand, eine kommunistische Weltgesellschaft zu begründen. Der Weg dahin, und das würde ich auch sehr skeptisch sehen, wurde eben angesehen als die Macht im Staat übernehmen, Diktatur des Proletariats, aber es gibt mehr als genug Stellen, wo ganz klar gesagt wird, und tatsächlich sogar nicht nur Marx, sondern selbst Lenin, der ja immer so als der Stichwortgeber für eben das Recht auf Selbstbestimmung gilt, nationale Selbstbestimmung, auch der hat davon gesprochen, dass das Ziel weiterhin sein muss, die Verschmelzung der Nationen und eben eine Weltgesellschaft einzurichten. Klar ist die Frage, ob nicht das Problem schon daran liegt, dass man diesen anderen Weg nehmen wollte. Aber ich würde das tatsächlich nicht als Nationalismus ansehen, weil da waren sie ja ganz explizit. Sie waren der Meinung, die Arbeiter haben gar kein Vaterland. Es gibt irgendwie kein nationales Interesse, weil sie eben über auf der Welt gleich unterdrückt werden vom Kapital. Und das ist ein bourgeoises Klassenbewusstsein. Und haben da, ohne sie auszuformulieren, doch fand ich eine klar antinationale Kritik formuliert, die auch in der internationalen Arbeiterinnenbewegung ja zu viel Diskussionen gesorgt oder für viel Diskussion gesorgt hat und die sich dann eher irgendwann von diesen antinationalen Aspekten des Marxismus entfernt haben und fing halt auch an, sich dem Nationalismus zuzuwenden.
Ja, also,
ich wollte nochmal danach fragen oder die Frage stellen nach Geschlechterverhältnissen und damit so ein bisschen weg von dem, was wir gerade besprochen haben. Und zwar würde mich so ein bisschen interessieren, ich kenne mich auch nicht so besonders gut damit aus, ob es sozusagen besondere Vorstellungen von Geschlecht innerhalb der Linken und vor allem gerade, also die du dir angeguckt hast, genau angeguckt hast, besondere Vorstellungen von Geschlecht gibt, weil ich würde sagen, in so einem klassischen deutschen Nationalismus des 19. Jahrhunderts gibt es ja schon eine Vorstellung von deutschen Geschlechtern sozusagen, die sich herausbilden und die vielleicht heute auch irgendwie immer noch in unterschiedlichen Formen vorhanden sind. Und ich würde mich irgendwie so ein bisschen, oder ich frage mich, ob das inwiefern es da irgendwie Übereinstimmungen gibt oder deutliche Abweichungen, weil ich jetzt auch nur noch so Bilder irgendwie vielleicht im Kopf habe von so dann so, ne, so Guerillakämpfen oder so, die dann ja oft auch tatsächlich Frauen irgendwie erstmal scheinbar zumindest auf so Fotos oder so vielleicht direkt Position einnehmen oder so, oder genau, und das so ein bisschen so als Frage auch im Hinblick vielleicht auf sowas wie erstmal so biologische Vorstellungen von Sphärentrennung oder Geschlechterrollen, aber auch sowas wie, gibt es sowas wie eine linksnationale Bevölkerungspolitik oder sowas in der
Genau. Ein anderer Punkt, wie viele Punkte, die mit dem Nationalismus zusammengehören, der auch keine oder zu wenig Beachtung in dem Vortrag gefunden hat. Von dem, was ich kenne, wo ich mich mit beschäftigt habe, spielt das eigentlich, also oder wird einfach nicht thematisiert, ganz im Gegenteil. Und das ist ja, also auch gerade, da kenne ich mich halt am besten aus, was jetzt den baskischen oder katalanischen Linksnationalismus angeht, der ist in sich unglaublich widersprüchlich. Also einerseits fordern sie im Grunde Leitkultur, Einsprachigkeit und sonst was, setzen sich aber gleichzeitig für die Migranten ein und sind mega aktiv in den antirassistischen Bewegungen. Das Gleiche ist, was dieses Geschlechterverhältnis angeht, dass die sowohl in feministischen als auch in der queeren Bewegung total fest verankert sind und es da total viele Überschneidungen gibt. Und ist auch, ich sag mal, auch vor dem Entstehen der Queer-Bewegung, also wenn es Thema war, dann ganz klar im Sinne des Feminismus. So, und also in so einem Empowerment-Ding heraus, genauso wie du es auch gesagt hast, mit so Frauen als Kämpferinnen und sonst was. Es gab auch schon immer sozusagen auch explizit linksnationalistische Frauengruppen dann oder feministische Gruppen, aber ich bin nie auf irgendwas gestoßen, wo jetzt zum Beispiel so eine Bevölkerungspolitik oder sonst was, also das machen sie dann ja wiederum nicht, zum Beispiel mit Geburtenraten argumentieren oder sonst was. Was es gibt, sind dann so Listen, welche Sprachkenntnisse man braucht, um gewisse Ämter zu bekleiden zum Beispiel, aber nicht tatsächlich auf so ein, ich sag mal, biologisches Geschlechterding heraus, habe ich vielleicht auch einfach nicht entdeckt, aber also bei dem, was ich alles gelesen habe, war das irgendwie nie ein Punkt. Wenn, dann war es dieses feministische, auch Frauen sind Kämpferinnen.
Ich gebe vorne mal eine Meldung, aber ich würde vielleicht erst Leute noch bevorzugen, die sich noch nicht gemeldet haben, was ich
diese Sache mit dieser Ohnmacht und die Kompensation als Player-Part nochmal anstand. Hast du ja gesagt, dass es da vor allem darum geht, irgendwie so diese Ohnmacht zu bekämpfen und so ein Gefühl der Stärke durch so eine Identifikation mit der Nation irgendwie hervorzurufen. Und weil er selbst so ein, wo sich das Ich dann selber wieder lieben kann und frei von dem, was da, was quasi so dem Subjekt versagt wird. Du hast an einer anderen Stelle gesagt, dass das ist bei der Nation oder beim Nationalismus ja so ist, dass einige wenige davon profitieren und sich aber alle damit identifizieren. Und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, auf welcher Ebene profitieren denn die Leute davon? Also wer sind diejenigen, die da quasi von profitieren? Und welche sind es, die das nicht tun? Weil diese Trennung finde ich es halt total schwierig zu machen. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Ich habe nicht so ganz verstanden, wie diese beiden Punkte zusammenhängen. Vielleicht tue ich einfach mal auf beide einzeln antworten und vielleicht komme ich ja dahin. Also genau dieses mit dem mit der Ohnmacht und zum Global Player imaginieren. Also ne, das ist ja schon ganz einfach jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Man steht selber auf dem Platz in Brasilien und gewinnt irgendwie. Ne? Und also das ist ja einfach sowas, was glaube ich auf so einer emotionalen Ebene den Leuten total viel gibt. Und eben tatsächlich auch eine sehr wichtige Funktion dessen ist. Und was dieses, also mit der Herrschaftslegitimation oder das ist, also mit dem partikularen und dem allgemeinen Interesse, also das ist mir tatsächlich selber aufgefallen, dieses einige wenige, also das soll es natürlich nicht heißen, die Banker da oben oder sonst was, aber natürlich gibt es einfach Leute, die ein viel konkreteres Interesse, sage ich mal, daran haben, mit anderen Ländern zum Beispiel Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen oder sonst was, weil die da viel Profit rausziehen werden, als der Mensch, der irgendwie in der Fabrik von dieser Firma steht. Das ist natürlich, und das ist wiederum ja auch so ein Dilemma, wenn man über Nationalismus redet, dass es tatsächlich ohne Frage so ist, dass wenn es der Nation als Ganzen schlechter geht, weil die Volkswirtschaft irgendwie kaputt geht, das trifft die Leute ja auch einzeln. Also es ist ja nicht so, dass es überhaupt keine Verbindung gäbe, die gibt es auf jeden Fall. Umgedreht ist es halt so, wenn es der Volkswirtschaft an sich gut geht, dann wird dieser Profit eben nicht auf alle verteilt. Und das hängt natürlich wieder mit, wer besitzt die Produktionsmittel zusammen und ähnlichen Sachen. Ich glaube, ich habe noch nicht so wirklich auf deine Frage geantwortet. Ne?
Ja, ich versuche mal zu präzisieren. Also zum Teil ja. Und deswegen, also mir ging es tatsächlich auch um diese emotionale Geschichte dabei. Also, keine Ahnung, man kann ja die Trennung auch machen zwischen dem, was man an materiellen Möglichkeiten quasi dazu gewinnt, wenn man auf einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht zum Beispiel angehört. Aber auch das, was halt quasi emotional macht. Du hast ja vorhin das mit diesem wahren Kern angesprochen. Und auf dieser emotionalen Ebene greift das ja auch sehr stark. Also da ist das ja quasi auch klassenübergreifend. Also wie du das gerade eben so geschildert hast, dass wir als Deutschland dann, wenn das so verhandelt wird, und man kann halt irgendwie sagen, ja, jetzt fühle ich mich irgendwie stark, wir haben jetzt irgendwie hier 7-1 gegen Brasilien gewonnen oder sowas. Und furchtbare Sache übrigens. Und da ist ja total schwierig zu sagen, wer profitiert davon und wer nicht, wenn halt tendenziell alle, die quasi als Ich-Schwäche die Nation nehmen, um sich darüber zu identifizieren und sich halt selber irgendwie noch gern haben zu können oder sowas, das eben nutzen, um in diesem Moment davon zu profitieren. Also da ist ja dieser wahre Kern plötzlich auch schon wieder drin. Deswegen finde ich es halt total schwierig, da diese Trennung zu machen. Für mich halt gerade die Frage aufgetaucht, was meinst du quasi, ja. Was der profitiert und wer nicht.
Ich glaube, jetzt kann ich so ein bisschen besser darauf antworten. Also diese Funktion, das sich selber zum Global Player zu imaginieren, da würde ich sagen, die trifft für alle Leute zu. Also dass sozusagen auch die Leute, die, sei es jetzt eben die Regierung, Eliten, wie man es nennen möchte, also dass die erstmal konkreten Vorteil davon haben, dass die ganzen Leute sich als Teil der Nation sehen und Gürtel enger schnallen und eben 2 Stunden am Tag mehr arbeiten gehen, die sind ja trotzdem auch von diesen ganzen abstrakten Zwängen betroffen, auf unterschiedliche Art und Weise, aber die sind ja trotzdem da nicht von frei. Und ich glaube, dass sozusagen diese Funktion mit der Ohnmachtskompensierung, dass die eigentlich bei allen Leuten greift. Also, wenn nicht, müsste man ja zum Beispiel auch davon ausgehen, dass jetzt, keine Ahnung, dass nach Einkommen variiert, zum Beispiel, wie sehr sich die Leute mit der deutschen Nationalmannschaft identifizieren oder ähnliches. Und ich glaube nicht, dass das so ist, sondern ich glaube, dass das halt eben so ein subjektives Bedürfnis ist, was bei allen vorhanden ist, was bei allen in ständiger Bedrohung ist. weil eben die Moderne auch so unstetig ist und dass eben auch die Leute, die ganz oben in der Chefetage sitzen, wissen eben auch nicht, dann kommt die nächste Krise und sind sie ihren Job los und dass also diese Funktion für alle gleich greift. So. Und das sozusagen ein bisschen unabhängig davon ist, von dieser Funktion des Nationalismus Partikulares als allgemeines Interesse darzustellen, damit eben, also das ist ja auch kein böses Konzept von Leuten, die irgendwo oben sitzen und sich denken, haha, ihr seid so blöd, ihr glaubt uns das alle, sondern das ist ja auch von den Leuten verinnerlicht. Also ne, das sind ja diese Eigendynamiken, die entstehen.
Für mich ist diese Kompensationsfunktion von diesem Wir-Gefühl-Nationalismus genau das, was die tatsächliche Ungleichheit überdeckt. Also du fühlst dich irgendwie emotional verbunden mit einer imaginierten Gruppe, nämlich der Nation, und das überdeckt dann für alle mehr oder weniger die tatsächliche Ungleichheit, in der wir leben. Und genau. Das ist für mich so als Fazit von diesem Unrechtsgefühl auch dran hängen bleibt.
Ich hätte zwei Sachen, aber vielleicht was vielleicht noch. Also das ist ja diese Entwicklung der Kulturnation, der Staatsnation, wie es im Zeichen wird so auch gezeigt. Jetzt mal vielleicht historisch nochmal aufmachen, aus welchen Gründen sich zum Beispiel jetzt Frankreich als eine Staatsnation entwickelt hat, eine andere Nation als Kulturnation und wie sich das vielleicht ja auch wandelt. Also ne, warum sind so, also wenn man sich jetzt anguckt in Frankreich, warum ist Front National so stark und sowas und wie hat sich der Nationalismus in Deutschland entwickelt und warum gibt es so Länder, wo es in der ehemaligen Sowjetunion oder die ehemaligen Jugoslawien so krasse völkische Bewegungen, die jetzt so stark sind. Das ist mir vielleicht nicht so. Und dann hätte ich so eine Frage, weil du jetzt diese These aufgemacht hast, dass man vielleicht so eine Gegenidentität schafft zum Nationalismus, ob du da vielleicht selber dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast, wie so eine Gegenidentität aussehen könnte. Früher war es ja sowas wie eine Klasse irgendwie, so ne? Eine Arbeiterin und so. Das ist jetzt ja nicht mehr so en vogue, sag ich mal, aber also, ob du da schon Gedanken drüber gemacht hast, was das sein könnte.
Genau, also zum ersten Punkt, also grundsätzlich ist es halt, auch wenn ich das hier im Vortrag gemacht habe, relativ schwierig, so allgemeine Tendenzen einfach zu beschreiben, weil es tatsächlich man sich meiner Meinung nach jeden Fall ganz konkret angucken muss, weil das eben doch auch viel zu tun hat mit den Verhältnissen vor Ort, ne? Also wie sich irgendwelche Sachen entwickelt haben. Was ich, also zumindest warum sich zum Beispiel der Deutsche, das war halt schon einfach auch eine Abwehrreaktion auf die französische Bedrohung sozusagen. Und dadurch hat sich das einfach sehr einfach dargegeben. Man war gegen Frankreich, gleichzeitig gegen die liberalen Ideen, die aus Frankreich kamen und Ähnliches. Warum er sich grundsätzlich immer mehr ethnisch definiert hat und warum auch so Sachen wie zum Beispiel beim Zusammenbruch des Ostblocks, warum das mit so einer ethnischen Gewalt verbunden war, ist, glaube ich, der Knackpunkt tatsächlich diese missglückte Befreiung. Also, dass ja eben auch die Befreiung sozusagen von der Sowjetunion, da wurde unglaublich viel den Leuten versprochen damit, was passieren würde, wenn sie nicht mehr Teil der Sowjetunion waren. Und dann waren sie nicht mehr Teil der Sowjetunion und sie merkten, irgendwie läuft die Scheiße aber weiter. Und dass das eben so eine Kompensation ist, dass man dann eben, also dass solche Konflikte dann ethnisiert werden. Und das hat man eben auch schon nach der missglückten bürgerlichen Revolution gesehen. Und ich finde, man kann es tatsächlich auch an der deutschen sogenannten Wiedervereinigung beobachten. Also die anfängliche Parole in der deutschen Wiedervereinigung war, wir sind das Volk.
Das war noch bevor
ja, oder das überhaupt hochkam. Genau, wir sind das Volk. Und das ist eine rein demokratische Parole, wo eben der Volksbegriff tatsächlich den demokratischen Charakter besessen hat. Die hat sich dann aber relativ schnell, als eben dann auch diese Befreiung von Diktatur den Leuten persönlich nicht wirklich viel gebracht hat, wurde sie zu Wir sind ein Volk. Und das ist dann ja schon wieder dieser ethnische Volksbegriff und wir sind ein Volk und wer nicht dazugehört, das haben sie dann eben in Rostock-Lichtenhagen deutlich gemacht. So, also ich glaube, dass das viel eben mit dieser missglückten Befreiung zu tun hat und der Kompensation, dass dann eben wieder so Ideologien entstehen, Schuldige gefunden werden müssen und sich dadurch diese Konflikte einfach schnell ethnisieren. Also gerade in Bezug auf Jugoslawien, du, wenn du dir das genauer anguckst, die hatten Riesenprobleme, diese ethnischen Grenzen zu ziehen, weil sie komplett den gleichen kulturellen Background hatten. Die haben irgendwie, es gab da im Zuge sozusagen nach dem Jugoslawienkrieg gab es so eine, ich krieg's nicht mehr genau für die Reihe, auf jeden Fall gab es eine Konferenz, wo es irgendwie 6 verschiedene Übersetzerbuchsen für die 6 verschiedenen Völker gab. Die haben alle das Gleiche geredet, weil es die gleiche Sprache war, die die Leute irgendwie benutzt haben. Ne? Aber es war ihnen halt unglaublich wichtig, dass das eine andere Sprache ist. Und dann wird sowas halt künstlich aufgebaut.
Aber inzwischen gibt es halt Kroaten und Bosnien, die sich nicht mehr untereinander verstehen können, weil sie sich nicht mehr an diese gemeinsame Sprache erinnern wollen oder können.
Also das wird dann ja auch, also das ist ja der Punkt, das ist erstmal, sind oft auch solche ethnischen Grenzen sind total fiktiv, die können aber natürlich dann genauso real werden, wenn sie einfach lange genug den Leuten eingebläut werden und du die Erziehung und die Bildung danach richtest, das ist ja gar keine Frage. Zu der zweiten Frage mit der Gegenidentität, das sollte auch eher so eine provokante Frage in den Raum sein. Nein, habe ich natürlich überhaupt nicht. Es ist tatsächlich eher so ein Ding, es gibt ja auch manchmal aus linken Bewegungen so diese Ansicht, dass jegliche Art von Kollektivität falsch ist und jeder soll nur Individuum sein, und das sehe ich tatsächlich einfach sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass jede Art von Kollektivität per se schlecht ist. Die Frage ist eben, worauf sie beruht. So. Dass man den Leuten hier was anderes bieten kann, das sehe ich auch sehr schwierig.
Dann nur hier eine Meldung. Und bei dir weiß ich nicht so recht, wie ich mit deiner Meldung mache. Aber du
möchtest ja, einfach nur den zwei, danach bin ich da.
Ich habe noch mal eine Frage ganz konkret zum Bastian. Du meintest ja, dass sich zumindest die ETA weitestgehend vom Sozialismus verabschiedet hat. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, du das auch an diesem ethno-nationalistischen Programm festgemacht hast. Meine Frage zielt darauf, wie du das einschätzt, wie dann gegenwärtig in der baskischen Befreiungsbewegung der Klassenwiderspruch verhandelt wird. Also, ne, dass es auch baskische Kapitalisten gibt, so an der Arbeit. Also, das wird ja niemand bezweifeln, auch da nicht wahrscheinlich. Und meine Frage ist, wie du das einschätzt, weil das ist einfach meine Einschätzung, so wie ich das zumindest aus den letzten Jahren kenne, zumindest in sozusagen im Höhepunkt der Krise, der ganzen Krisenerscheinung, zumindest in Bilbao ist zumindest so, war, dass bei den Generalstreiks da die baskischen Gewerkschaften und auch die Batasuna Nachfolgeparteien eine relativ prägnante Rolle einfach gespielt haben. Und da hat es schon entsprechend auf dem Schirm war.
Also genau, zum einen kann ich nur auch wiederholen, das ist unglaublich widersprüchlich. Also ich bin auch bei meiner Beschäftigung damit, stoße ich immer wieder auf Widersprüche, deswegen ist es manchmal schwierig, das so ganz klar zu formulieren. Zum ersten Punkt ist aber so, also die ETA hat seit unglaublich langer Zeit in keinster Weise irgendwelche politischen Texte mehr veröffentlicht. Also wenn sie was veröffentlicht, geht es halt vor allen Dingen um, mittlerweile haben sie sich ja sogar gesagt, sie legen die Waffen ab und Waffenstillstand. Es geht aber immer nur entweder um die Taktik oder es geht eben um das unterdrückte Volk. Und dann kommt am Schluss Unabhängigkeit und Sozialismus. Du findest, ich würde behaupten, in den letzten 10 Jahren gab es keinen politischen Text von der ETA. Von dem Rest der baskischen Befreiungsbewegung, da findest du das Wort Sozialismus eigentlich nicht mehr. Die reden eigentlich jetzt auch schon seit geraumerer Zeit und seitdem sie wieder öffentlicher auftreten dürfen, immer von der Demokratisierung. Also das ist das große Wort, die Demokratisierung der Gesellschaft, fahren da vor allen Dingen so ein basisdemokratisches Konzept und sonst was. Und ein Teil der Demokratisierung und ein entscheidender für sie ist eben dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker, was ja auch ein Ding, also da vermischt sich immer Demokratie und Freiheit, vermischt sich halt dieses ursprünglich Demokratische mit dem ethnisch-demokratischen, sage ich mal. Tatsächlich würde ich, und das zum Beispiel auch im Gegensatz zu der Bewegung in Katalonien sagen, dass die kommen gar nicht mehr mit Marx und Sozialismus oder ähnliches. Oder es ist in den seltenen Fällen, wo das tatsächlich noch explizit formuliert wird. Und zum Beispiel, also nur auch zur Information für die Leute hier, also es ist, dass bei den letzten Wahlen tatsächlich die Linksnationalisten 25% der Stimmen bekommen haben im Baskenland. Die sind da, die zweit- oder drittstärkste Kraft mittlerweile. Sitzen in ganz vielen Rathäusern als Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und sonst. Also es ist wirklich, haben unglaublich an Zulauf bekommen. Und also das ist vor allen Dingen Bildu, heißt mittlerweile die Partei, die so Nachfolge von der verbotenen Batasuna ist. Und die benutzt das Wort Sozialismus nicht. So, da ist es tatsächlich, wir müssen sowohl die Gesellschaft als auch die Wirtschaft demokratisieren und Ähnliches. Und diese, was ich vorhin meinte, mit dieser Ethnisierung der sozialen Schichten, auch das habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr explizit gesehen. Also dass so ganz klar gesagt wurde, ach okay, das sind ja eigentlich Spanier oder sonst was. Und zu dem Generalstreik muss ich aber nur kurz sagen, also es gab ja mehrere in letzter Zeit in Spanien. Ich weiß, dass es bei einem sich auf jeden Fall die baskischen Gewerkschaften nicht beteiligt haben und das mit der Argumentation, sie sind ja eh nicht Teil Spaniens und haben einfach nichts gemacht, als in ganz Spanien Generalstreik war.
Also nee, die haben sich auch so mitgekriegt,
ne?
Eigene.
Ja, genau, haben wir von eigenen. Genau. Ja. Was ich erstmal sehr unsolidarisch ansehe. Also,
ja. Okay, ich habe jetzt noch vier Leute auf der Liste und würde aber dafür plädieren, auch demnächst die Diskussion zu Ende zu bringen. Ich würde vorschlagen, dass, wenn noch Leute Bock haben, sich zu melden, dass ich noch zwei Meldungen annehmen würde. Und außer wenn es ganz dringend ist, dann würde ich auch noch eine dritte. Das muss man dann irgendwie kennzeichnen. Genau, und ansonsten erstmal die vier, die sich gerade schon gemeldet haben. Das ist einmal. Ja. Da hinten noch einer und dann hier vorne.
Ja, vorhin kam ja schon die Frage, der ist ja leider jetzt ist schon weggegangen, weil er nicht mehr abwarten auf den, für den Masterplan nach der großen Gegenbewegung oder wie man es organisieren soll. Ich sehe das ja nicht so schwarz wie du, möglicherweise. Ich wundere mich ein bisschen, dass du sagst, Aufklärung hilft nicht. Eine Gegenidentität soll es auch nicht geben. Von der Sowjetunion haben wir gelernt, Versprechen an die Menschen, dass alles glückselig und besser wird, hilft offensichtlich auch nicht. Wäre auch nicht gut, die ganzen Menschen so mitzunehmen, dann hat man nur Opportunisten dabei. Also die Frage ist für mich dann so ein bisschen, wie soll dann Kritik aussehen, wenn man Staaten klassenlose Weltgesellschaft haben will, wenn sie nicht durch Aufklärung und Kritik an den Verhältnissen kommen soll? Also, wie dann?
Also erstmal würde ich behaupten, wenn ich es gesagt habe, können wir ja nachher nachprüfen, dass ich das, also Aufklärung hilft nicht, stimmt nicht. Ich finde es ganz im Gegenteil total wichtig, diesen konstruierten Charakter und nationalgesellschaftliches Verhältnis, das hervorzuheben, weil das ja gleichzeitig klar macht, dass man das auch ändern kann. Also, ne, das ist so, aufklärungsresistent heißt ja auch, also man, wir sitzen hier ja auch und unterhalten uns drüber. Es gibt ja irgendwie Brüche und Spalten, wo man reinhauen kann, wo man das versuchen kann. Aufklärung alleine, bin ich der Meinung, reicht nicht. Also, weil dann würden die Leute nicht weiterhin der Meinung sein, sie sind Teil einer tausendjährigen deutschen Nation und würden sich daraus Rechte ableiten, weil das wurde zu Genüge klar gemacht, dass das irgendwie Quatsch ist. So, also ich würde es dann eher so ausdrücken, Aufklärung allein reicht nicht. Ich in meiner Funktion hier jetzt gerade als Theoretiker sehe mich dann eher, dass ich den Part der Kritik übernehme das ist die alte Frage, wie kann man die, das alte Dilemma, in dem wir uns ja alle befinden und was ich, seitdem ich Politik mache, ganz schön frustrierend finde, dass ich da eigentlich wenig Licht am Horizont sehe, was aber nicht heißt, dass man es deswegen lassen sollte, weil das ist auf jeden Fall die schlechteste Lösung.
Wie siehst du denn den Internationalismus jetzt als Alternative gegen diese verschiedenen Arten von Nationalismus, als Leitmotiv in der Befreiung?
Dann ist halt wieder die Frage, was verstehen wir unter Internationalismus, ne? Also, dass sich die Leute über nationalstaatliche Grenzen hinweg zusammentun müssen, ohne Frage, das ist das Wichtigste überhaupt. Wichtig ist aber eben, dass es nicht in so einem Internationalismus im Sinne von für eine freie Welt freier Völker geschieht, sondern dass man irgendwie klar hat, das Kapital ist international, wir müssen das auch sein und deswegen, und so Ansätze gibt es ja in Europa so ein bisschen, um auch mal das Positive hervorzuheben, wo tatsächlich auf so einem, also klar ist es ein internationaler Ansatz, aber es eben das ist nicht das, worauf es aufbaut, nach dem Motto, wir machen das jetzt mit denen zusammen, sondern man versucht das möglichst so weit wie es geht, halt eben beiseite zu schieben und einfach zusammenarbeiten. Dass man sich als sozusagen Betroffene des gleichen Problems sieht und deswegen als Teil der gleichen Lösung. Ne?
Also, ich habe manchmal den Eindruck, dass der Kapitalismus das eigentlich alles übernommen hat. Also der hat sowohl den Nationalismus übernommen, als auch den Internationalismus. Schau mal die Europäische Union, schau mal diese ganzen internationalen Organisationen. Die hebeln doch im Grunde mit dem Internationalismus die Demokratie aus. Schau mal, Europäische Kommission, wer hat die denn gewählt? Ich meine, okay, jetzt nach den Europawahlen werden die jetzt gewählt, aber bisher war das so, das waren irgendwelche Leute, die haben die da bestimmt und das sind jetzt die Leute, die uns entscheiden. Mit dem Argument des Internationalismus. Die sind irgendwie so geschickt. Die nehmen alles ein.
Willst du noch darauf reagieren oder machen wir weiter?
Nur eine Anmerkung. Ja.
Dann.
Ja, ich wollte eigentlich auch mal auf die Genossen eingehen, die ja schon gegangen ist, in Bezug auf diese Frage danach, wie der Masterplan aussieht. Und gerade als ich darüber nachgedacht habe, man kurz auf die Literaturliste geguckt und ganz unten steht ja von der Association der Laterne Kritik in der Zeit zerstörter Illusionen. Ich finde, das trifft es ziemlich gut, weil gerade in den Momenten, wo man nicht weiß, wie es eigentlich weitergehen sollte und wo man halt die Frage stellt, wie kann das denn gehen, wenn ich mit einer nationalen Befreiungsbewegung oder sowas? Ich weiß es auch nicht. Es wäre schön, wenn ich es wüsste. Und gerade in dem Moment, wo man das eben nicht weiß und diese Illusion quasi so groß ist und man halt irgendwie nicht so weiß, wo es weitergeht, sollte man sich gerade an sowas hier halten und diese Kritik dessen, was die Nation eigentlich ausmacht, nicht zu Gemüte führen und vielleicht nicht diese, und also da bin ich mir sicher, das ist mit Sicherheit immer falsch, diese leichte Erklärung irgendwie zu wählen und zu sagen, ja, vielleicht so wie in den 80ern, ja, ich sage ja nein. Und ich würde auch sagen, dass es sowas wie, es gibt nicht nur schlechte Kollektive, sondern es ist immer die Frage, wie das quasi gestrickt ist. Und ich will auch tatsächlich die Kollektive bevorzugen, die dem Individuum möglichst viele Freiheiten einräumt und nicht diejenigen, die möglichst viel sind. Schade, dass er nicht weg ist, ich hätte ihm was gerne gesagt.
Vielleicht hört er sich ja die Aufnahme an. ich habe noch eine letzte Wortmeldung, falls aber jetzt noch spontan jemandem was eingefallen ist. So unbedingt auf die Aufnahme muss.
Keine Ahnung, also du hast ja diese Brüche und Widersprüche auch immer oft erwähnt, ne, die es ja auch irgendwie gibt. Und hast ja auch aufgezeigt, dass es ja verschiedene Arten von Bewegungen gibt, die sich auch aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Grundbedingungen und historischen Vorbegebenheiten irgendwie auch anders entwickelt haben. Ne? Das heißt, revolutionäre Perspektive ja oder eine nationalistische. Und ja, was ich gut finden würde, diese konkreten Kämpfe halt weiter zu führen und zu unterstützen und halt kritisch zu begleiten und nicht nur auch bei Aufklärung zu lassen, glaube ich, vielleicht passt, dass du es so gemeint hast, aber dass wir nicht nur aufklären, sondern halt irgendwie auch dann da reingehen und gleich dann auch mehr so die Widersprüche irgendwie auch selber erfahren und was dann auch vielleicht auch eher eine Rolle spielt bei den Leuten. Nicht nur, ja. Also ist denn nur die deutsche Nation oder so. Als Ideologieträger oder so.
Ein schönes Schlusswort, oder?
Könnte man als Schlusswort auffassen? gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle noch einmal bei euch, dass ihr da wart und bei dir, dass du den Vortrag gehalten hast und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja.